Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Zunächst für unsere ZuschauerInnen eine kleine Entschuldigung. Nein, ich leide nicht an starkem Herpes oder sonstigem. Ich hatte vor der Aufzeichnung ein paar Tage vorher einen kleineren Unfall und das sind noch die Spuren dessen. Ich kann also nur empfehlen, E-Roller fahren macht Spaß, aber tut es grundsätzlich nur mit Helm. Unsere ZuhörerInnen sind von dem Anblick befreit. Das macht es vielleicht manchmal ein bisschen angenehmer, aber wer sehen möchte, kann auch ja bei YouTube vorbeischauen. Ja, wir sind heute hier wieder bei uns in unserem kleinen Podcast-Wohnzimmer und zeichnen tatsächlich Folge 33 auf. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast haben, die mir im Vorfeld gesagt hat, ich darf alles fragen. Das sind mir immer die liebsten Gäste, wo es dann keine Begrenzung gibt. Und die mit mir über ein Thema sprechen möchte, um es, wie sie selber sagte, zu entmystifizieren. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung, wo ich zumindest nicht vermutet hätte, dass ich da mal hingehe zu einem Gesundheitsforum der Krankenkassen hier in Leipzig, haben die getagt. Dagegen, ich hatte einen Vortrag zum Thema Diversität an Hochschulen und sie hat dort auch einen Vortrag gehalten. Und da ich leider eher gehen musste, habe ich gedacht, das ist doch die perfekte Gelegenheit, sie einfach mal auch zu uns in den Podcast einzuladen, um mit ihr dann über ihr Leben und ja ihre vielleicht sogar zweite Mission und Leidenschaft zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Manuela Neuroth, hallo. Ich muss ja korrekter sein, wir sind ja an der Universität Doktorin, Manuela Neuroth, du bist ja auch promoviert, dazu kommen wir später noch. Erstmal schön, dass du da bist und du kommst heute tatsächlich aus Sachsen zu uns, ja?
Richtig, ich komme aus der Region Freiberg, wo ich im Moment dienstlich bin.
Vielleicht dienstlich zu dir, du arbeitest in deinem Hauptjob bei RWE, einem großen Energieversorger, ist das richtig?
Richtig, und ich arbeite da in der Forschungsabteilung und wir befassen uns eigentlich mit allen möglichen Energiewandlungsformen, ob es hier früher die Schwerpunkte der Braunkohle waren oder heute die Biomassen, Klärschlamm oder Ähnliches.
Okay, das klingt jetzt Klärschlamm, nein, darüber reden wir heute, glaube ich, nicht. Aber trotzdem nach einem sehr wichtigen Beruf in der Energieversorgung. Aber mal ganz von vorn. Man könnte es hören, du kommst nicht aus Sachsen, sondern aus Nordrhein-Westfalen. Ist das richtig?
Richtig. Mein Großvater kommt zwar aus der Nähe von Freiberg, im Übrigen meine Lieblingsstadt in Deutschland, aber ich selber bin in Köln geboren, wohnhaft in Bonn, also ja, echtes Rheinland, ja, und arbeite in der Region Köln-Aachen in einem entsprechenden Forschungslabor und gehöre da halt zum Bereich Forschung und Entwicklung.
In Köln geboren und dann nach Bonn gezogen. Das ist sozusagen auch schwer verständlich. Ich liebe ja Köln. Köln ist ja eine tolle Stadt. Wie kam es dann nach Bonn? War das so beruflich, privat oder was war der Grund? Wolltest du weg aus Köln?
Ich habe meine ersten 4 Lebensjahre hinterm Kraftwerkszaun verbracht. Mein Vater war nämlich Kraftwerksingenieur. Oh. Danach sind wir nach Essen ins Ruhrgebiet gezogen, dann irgendwann nach Ratingen und dann kam ich zum Studium in die sehr schöne Universitätsstadt Bonn, habe in der Zeit aber gewohnt in Brühl, das ist zwischen Bonn und Köln, und habe mich in Bonn nicht nur sehr wohl gefühlt, sondern habe da auch meine Freundin und immer noch Ehefrau kennengelernt.
Das ist auf jeden Fall ein guter Grund, da sozusagen auch hinzuziehen. Aber ich finde es natürlich schwierig, weil ich jetzt etwas tue, wofür wir sozusagen als AktivistInnen natürlich immer stehen, dass wir das nicht tun. Aber ich ziehe jetzt mal ein Schubfach auf und stigmatisiere dich oder benenne das sozusagen. Wir wollen hier über ein spezielles Thema reden, nämlich das Thema Transidentität. Ich würde ja sagen, du bist eine Frau. Aber man könnte auch wahrscheinlich sagen, du bist eine Transfrau. Oder wie würdest du das selber sagen?
Für mich ist das ehrlich gesagt nur eine Spitzfindigkeit. Ja. Wenn man mal mein Leben zurückgeht, dann fasse ich es mal ganz einfach zusammen. Wenn man schon von Kind an, anfangs nur blitzlichtartig, dann immer stärker das Gefühl hat, es ist zwar alles in Ordnung, aber du steckst im falschen Körper, dann beschreibt das eigentlich ganz gut meine Empfindung. Ob man mich jetzt Transfrau nennt oder Frau, ist mir eigentlich egal. Auf der Straße nennen mich die meisten auch nur meine Dame, Frau Neuroth oder Ähnliches. Und vor dem Hintergrund ist das für mich eigentlich eine Nebensache.
Also sozusagen für unsere Zuhörerinnen und Zuschauer, du bist quasi in einem männlichen Körper geboren worden, hast auch einen männlichen Vornamen bekommen von deinen Eltern und dann hat sich sehr schnell für dich, aber da kommen wir dann später noch dazu, herausgestellt, dass du quasi im sozusagen in einem falschen Körper steckst. Aber ich würde gerne tatsächlich, du sagst, es ist eine Spitzfindigkeit, aber ich glaube, es ist ja schon wichtig, weil ich würde dich immer als Frau bezeichnen wollen und nicht als Transfrau, weil das ja dann doch irgendwo dieses Label ist. Und viele TransaktivistInnen kämpfen ja auch dafür, dass es nicht diese Unterschiede gibt, dass man sagt, wir sind eine Frau, ich bin vielleicht im anderen Körper geboren, aber ich bin genauso Frau wie eine andere. Also ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Ich finde das sehr, sehr cool, dass du so locker bist, aber ich tue mich dann schwer damit, wenn man dann immer so stigmatisiert. Ne?
Ja, also das soll jede so handhaben, wie es ihr ihm am besten gefällt an der Stelle. Da ich unser Anliegen offen vertrete und ja auch bei RWE zusammen mit einer anderen Transfrau, einer Freundin von mir, meiner Besten inzwischen, ein Netzwerk gegründet habe, stehen wir offen dazu, Transfrauen zu sein. Wenn wir dann nur als Frauen auftreten würden, warum sollen wir ein Netzwerk gegründet haben?
Verstehe ich natürlich, aber Transfrauen werden ja auch von einigen sozusagen Frauenverbänden ja auch, es gab ja eine Diskussion um Terre de Femme, um sozusagen eine Stigmatisierung und wie ich finde, Ausgrenzung, die, was ich auch schwierig fand tatsächlich, wo man dann auch ja Personen mit einem transidenten Hintergrund quasi abgesprochen hat, also so Frauen, also richtige Frauen zu sein, in Anführungszeichen.
Mit Inge Bell von Terre des Femmes hatte ich einen kleinen Austausch zu dem Thema gehabt. Wir kamen nicht so völlig zueinander, haben schon ein gewisses Verständnis füreinander. Aber ich sag mal, warum sie sich auf so eine Diskussion einlässt, wer als Frau zählt und wer nicht. Also ich muss sagen, ich kann in die Sauna gehen und da wird keiner irgendeine blöde Frage stellen ja. In der Hinsicht. Vor dem Hintergrund, was sollen sie solche Diskussionen? Das meine ich mit Spitzfindigkeiten. Und ob eine Transfrau oder sich selber als Frau darstellt oder als Transfrau, ich sage einfach mal, Transfrau beschreibt meinen Hintergrund. Ich würde mich sonst aber nirgendwo anders als Frau Neuroth vorstellen.
Ja, das finde ich, da können wir uns gut, glaube ich, darauf einigen. Und auf Inge Bell möchte ich persönlich nicht eingehen. Das würde, glaube ich, einen längeren Monolog meinerseits bringen. Aber ich fange nochmal ganz früh an, weil wir wollen ja über deine Biografie auch ein Verständnis dafür haben, wie man so etwas fühlt. Weil es ist natürlich für Personen, die cis-männlich, cis-geschlechtlich sind, die können sich das ja gar nicht vorstellen, wie das ist, schon in frühester Kindheit zu spüren. Und du hast das ja auch so geschildert. Also alles okay, ich bin super, aber irgendwie im falschen Körper. Wann hast du das erste Mal bewusst wahrgenommen?
Das war eine ganz seltsame Sache. Das war tatsächlich in Essen auf der Frintropper Straße am Weg zum Kindergarten. Da sprach mich irgendjemand an, hielt mich aber für meine Schwester. Und dann passierte was ganz Seltsames. Wie ein Blitz der Freude, gefolgt sofort von Verwirrung, gefolgt von Scham. Was sind das denn für peinliche Gedanken? Wieso freust du dich? War ich vollkommen erstaunt über diese seltsame kurze Empfindung. Die wollte ich auch nicht. Ich wollte einfach nur als kleiner Junge ganz normal sein. Das Ganze wiederholte sich ein paar Jahre später. Wir sind umgezogen. Mit 9 Jahren brachte mich mein Vater zum erstbesten Friseur. Den Laden gibt's immer noch in Mülheim-Selbeck. Der hat mich scheinbar irgendwie falsch zugeordnet, trotz der eigentlich normalen Frisur, kam mit einem rosa Kittelchen und sagte, jetzt machen wir eine kleine Prinzessin aus dir. Ich glaube, jeder in Anführungsstrichen normale Junge wäre aus dem Stuhl gesprungen und hätte protestiert. Die gleiche Empfindung wie mit 5, natürlich etwas reifer inzwischen, noch verwirrter. Und ich fragte mich, was ist mit dir los? Ich hatte ja keine Erklärung dafür. Ja.
So, hast du das mit deinen Eltern dann besprochen?
Nein, mit niemandem. Das wäre mir hochgradig unangenehm gewesen. Aber dann fing so an, langsam an, sich etwas nebenbei aufzubauen. Ich stellte auf einmal fest, wenn ich auf dem Dachboden, der war ausgebaut, meiner Großeltern übernachtet hatte, das Brautkleid meiner Mutter faszinierte mich aus irgendeinem Grund. Und dann habe ich es als kleiner Junge mal anprobiert. Und gleichzeitig fand ich das wunderschön und gleichzeitig furchtbar peinlich. Und dann habe ich mich geschämt und gefreut gleichermaßen. Und ich wusste nur, das ist eine Sache, da kannst du niemandem drüber erzählen. Und so häufte sich das dann im Laufe der Jahre. Und ich wusste auch nicht, was ich mit dem Gefühl anfangen sollte, denn ich habe mich immer nur für Mädchen und Frauen interessiert. Ja. Wenn ich mich mal in ein anderes Mädchen verliebt hatte, war das Gefühl weg. Aber es kam jedes Mal wieder. Also irgendwann stellte ich fest, mit dieser seltsamen Empfindung, Parallelempfindung, da wirst du dein Leben lang wohl leben müssen.
Aber das ist schon so, also wir haben jetzt ja nicht darüber geredet, wann du geboren bist. Ich frage mich, gab es, also heutzutage gibt es ja viele Vorbilder, Role Models, Informationen, die man über eine ganz leichte Google-Suche finden kann. Und trotzdem gibt es noch viel Unwissen, ja. Aber ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, gerade wenn du sagst, du kannst es ja sehr genau benennen mit 5 Jahren. Da fühlt man sich ja irgendwie alleingelassen, wenn du sagst, du kannst auch nicht drüber reden, ne?
Ja, da ich noch nicht wusste, was ich mit dem Gefühl anfangen sollte, war ich schon in Versuchung, es zu unterdrücken, froh zu sein, wenn es irgendwann mal weg gewesen wäre. Also das könnte ich jedenfalls irgendwelchen Skeptikern hier der Transgender-Thematik gegenüber schnell antworten. Das Gefühl habe ich mir nicht ausgesucht. Mhm. Das war in mir drin, ob ich es wollte oder nicht. Und ich merkte nur, wie sich diese Parallelempfindung, diese Parallelwelt in mir langsam immer mehr Raum verschaffte, so richtig scheibchenweise. So von Kleidung, die man so als Mann noch so gerade tragen kann oder als Junge, bis zu irgendwelchen besonderen Vorlieben. Alles, was so gerade noch machbar war. Denn so sehr ich vielleicht diese Empfindung hatte, ich wollte auf keinen Fall negativ unangenehm auffallen. Ich wollte ja auch akzeptiert werden, in Anführungsstrichen normal sein und nicht irgendein schriller Paradiesvogel. Und zu deiner Frage, Vorbilder, ja eher welche, die ich sehr unangenehm fand, irgendwelche schrillen Transvestiten oder ähnliches, die brachte ich noch am ehesten damit in Verbindung, aber gleichzeitig war mir das wirklich unangenehm. Das war ich nicht, das kam mir wie eine Persiflage vor, auf das, was ich in meinem Inneren empfunden habe. Und insofern hatte ich nichts, wo ich mich informieren konnte. Ich glaube, irgendwann gab es mal einen Sternartikel über einen israelischen Soldaten, Transfrau, hat mich ebenfalls auch angerührt. Oder wenn ich irgendwelche Geschichten las, Märchen, wo es um irgendwelche Verwandlungen oder Ähnliches ging, auch das berührte mich immer seltsam. Das war es aber auch. Also die ganzen Jahre war ich eigentlich mit dem Gefühl allein und wusste nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Bis ich dann irgendwann mit 19 meine jetzige Frau kennenlernte.
Ich würde noch mal einen Schritt tatsächlich zurückgehen wollen und in der Schule. Du hast ja später studiert, das heißt, du bist wahrscheinlich aufs Gymnasium gegangen.
Ja.
Und gab es da, also du hast ja gerade auch gesagt, es war dir wichtig, normal zu sein. Ich glaube, das ist so ein Gefühl, was viele SchülerInnen haben, dass es, ja, wer will da schon der Paradiesvogel sein, der dann irgendwie gemobbt wird oder sonstiges. Gab es dann, also ich versuche ja sozusagen das greifbar zu machen, waren das Momente, die du hast ja gerade zwei spezielle geschildert, an die du dich sehr genau und prägnant erinnerst, waren das dann immer in einzelnen Momenten, wo du das Gefühl hattest, irgendwie da ist was anders bei mir, ich möchte gar nicht unnormal sagen, sondern anders, oder war das dann so eine immer vorhandene parallele Welt, im Sinne vielleicht auch von so einer parallelen Persönlichkeit, die in dir war?
Anfangs waren es nur einzelne Momente, nur die häuften sich dann immer mehr. Und irgendwann hat das einen ganzen Teil meiner eigenen Empfindung, meiner Fantasie beschäftigt, das Thema. Aber ich musste das immer in Übereinklang mit meinem normalen Leben bringen. Ich war auch bei der Bundeswehr beispielsweise. Ja. So, und was hier ansonsten Schule angeht, da gab es keinerlei Vorbilder dieser Art. In unserer Schule gab es einen, wie ich später erfuhr, heimlichen Schwulen. Das war alles. Ansonsten wusste ich genau, ich wäre die Sensation gewesen, unfreiwilligermaßen, wenn ich mich da irgendwie geoutet hätte, mal von meinen Eltern ganz abgesehen.
Und das war eine relativ kleine Stadt, wo du dann auch aufgewachsen bist, oder war das größere?
Nee, also die Schule Mülheim-Bruch, das war mit über 1000 Schülern, das war schon eine ziemlich große.
Ja, und klischee-mäßig so rheinisch-katholisch das Elternhaus, oder?
Rheinisch-katholisch, ja, aber aufgeklärt und sagen wir mal so, es wäre jetzt nicht unbedingt ein Elternhaus, wo ich von vornherein da hätte auf Verständnis hoffen können. Aber auch im Umfeld meiner Eltern, ich erfuhr es im Nachhinein, mein Vater hatte mal einen Freund gehabt, der sich auch im Nachhinein als schwul rausgestellt hatte. Aber ansonsten, das war einfach ein Unthema.
Ja.
Spielte keine Rolle.
Ja, ich glaube, das ist, also ich glaube, das Thema Transidentität ist noch stärker stigmatisiert, auch als das Thema Schwulsein, Lesbischsein. Das kennt man ja irgendwie, ne? Und, aber wenn man dann sozusagen, das, viele Leute können es auch nicht nachvollziehen, warum man Menschen mit dem gleichen Geschlecht liebt, aber ich glaube, das Thema, sich dann im eigenen Körper nicht wohlzufühlen, weil der Körper eben der physische nicht zum psychischen Geschlecht braucht, das ist, glaube ich, noch was, was noch schwerer nachvollziehbar ist und was noch mehr erklärt werden muss. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so.
Ja, insbesondere dazu sowas, wenn man schon mal so Diskussionen verfolgte, immer wieder schnell der Begriff pervers, wer das doch kam. Ne?
Oh ja, das stimmt, das ist sehr häufig. Du hast vorhin schon angedeutet, dass dann ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, mit 19 hast du deine Partnerin, deine Frau kennengelernt. Vielleicht nochmal, 19 warst du da noch in der Schule oder schon beim Studium? Oder Bundeswehr dann auch, ist ja auch noch dazwischen.
Ich war vor meinen letzten Abiturprüfungen, den mündlichen, und direkt danach stand die Bundeswehr an.
Ja.
Und über mein Hobby, das übrigens auch etwas mit meinem Trans-Thema zu tun hat, wer sich schon frühzeitig für Glitzerkram interessiert, der hat vielleicht auch ein Interesse an schönen Mineralien.
Ja.
Und da es die in Südtirol doch an diversen Stellen gibt, habe ich tatsächlich auf der Halde, wenn man so will, die damals erst 14-jährige Doro kennen und dann auch ganz schnell lieben gelernt.
Also du hast deine Frau, die war 5 Jahre jünger als du, hat sie sich auch direkt in dich verliebt oder war das so ein Liebe auf den ersten Blick oder Liebe auf den zweiten Blick?
Wir kannten uns aus einem Gasthof schon ein Jahr früher und fanden uns beide total bescheuert.
So fangen die meisten guten Geschichten an.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das heißt aber, irgendwie hat man auf den anderen doch geguckt und bei ihr hatte mich einiges fasziniert. Ich war viel schüchterner und zurückhaltender. Sie war total locker und aufgedreht und hat jede Menge Mist gebaut. Das fand ich einerseits doof, aber andererseits auch spannend. Und als es da ans Mineraliensuchen ging und ich mal fragte, wer kommt denn mit, da kam sie erstaunlicherweise mit. Und dann haben wir uns auf die Art und Weise recht schnell näher kennengelernt.
Und war der Altersunterschied damals schon ein Problem? Wenn 5 Jahre, also
ja, für meinen Vater. Ja. Bist du dann eigentlich bescheuert? Aber ich sage einfach mal, ich war ein paar Jahre zurück. Meine Frau war sicherlich einiges an Jahren weiter. Und so haben wir uns in der Mitte getroffen.
Und jetzt bringe ich das wieder in Verbindung mit dem, was wir vorhin besprochen haben, über dieses Gefühl, dass da irgendwas nicht passte. Wie bringst du das dann selber zusammen? Also hat das für dich eine Rolle gespielt? Du hast zwar gesagt, du hast dich immer nur für Frauen interessiert, Frauenmädchen. Gab es da irgendwie so ein kleines Stimmchen im Hinterkopf? Okay, das kannst du ja nicht machen oder da verheimlichst du ja was? Oder hast du das gleich angesprochen?
Also zum einen war das Leidenschaft pur. Ich stand einfach nur in Flammen und ziemlich lange. Und in der Zeit war das Gefühl hinterm Horizont verschwunden. Und dann dachte ich, sprichst du doch mit deiner Frau mal drüber. Und die Zeit war damals aber nicht reif für sowas. Und jetzt bin ich bei dem Stichwort von eben. Von deinen früheren Perversitäten will ich ehrlich gesagt nichts wissen. Ja, und dann wusste ich, mit dem Thema muss ich allein bleiben. Ich habe es versucht, mit ihr drüber zu reden. Ich dachte aber auch tatsächlich, das Gefühl wäre jetzt, ich wäre jetzt endgültig geheilt, in Anführungsstrichen.
Weil da so eine ganz klare, also ja, heterosexuelle Beziehung jetzt entstanden ist. Ne?
Einmal das, aber einfach, weil dieses Liebesgefühl alles andere komplett überdeckte.
Ja. Und ihr habt dann auch geheiratet, richtig?
Richtig, wir waren eine ganze Weile zusammen und haben dann 10 Jahre standesamtlich geheiratet und ein paar Jahre später dann auch kirchlich.
Und es sind auch 3 Kinder entstanden?
Wir haben 3 tolle Kinder, ganz genau.
Und jetzt versuche ich das immer noch zusammenzubringen. Wurde das, die Stimme im Hinterkopf, diese parallele Persönlichkeit oder so, die spielte schon irgendwo eine Rolle? Auch wenn du sagtest, du hast das Gefühl, du bist geheilt gewesen, aber ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, dass ich vermute, dass man A, nicht davon geheilt sein muss und B, richtig, dass das immer da ist, gewesen ist irgendwo.
So, da ich ja damals gar nicht wusste, was mit mir los war, dachte ich halt, das Gefühl wird irgendwann verschwinden. Aber im Laufe der Zeit kam es immer wieder hervor und dann hat sich das so Ersatzventile gesucht, um den inneren Druck abzulassen. Ich glaube, ich war in meinem Umfeld der erste Mann mit einer Dreiviertelhose. Das war eine Damenhose, konnte man aber ganz gut tragen. Und irgendwie nahm mir das ein bisschen inneren Druck raus. dann hier ein Kleidungsstück, da ein Accessoire, später sogar mal ein Bauchnabelpiercing. Da kam im Laufe der Zeit immer so stückchenweise was dazu.
Also du hast dir quasi deine Weiblichkeit über solche Attribute versucht, ein Stückchenweise zu
richtig. Nehmen. Und das war ein Balanceakt. Ich wollte mich auf der einen Seite nicht lächerlich machen, wollte aber auf der anderen Seite diesem inneren Druck, den ich da hatte, doch irgendwie ein bisschen entgegenkommen und hatte nur die Hauptsorge, wie lang trägt's deine Frau mit?
Das ist natürlich auch was wahnsinnig spannend wäre, jetzt deine Frau dazu zu fragen, wie es ihr damit ging. Aber ich würde gerne noch die Station noch mal kurz zurückgehen. Bundeswehr, da hast du wahrscheinlich Wehrdienst, den es damals ja noch gab,
genau.
Und dort muss man wahrscheinlich, ich stelle mir die Bundeswehr als sehr, ja, männlich, damals gab es wahrscheinlich auch nicht Soldatinnen überhaupt schon, außer im Sanitätsdienst, da muss man wahrscheinlich auch genau aufpassen, was man macht, das ist ja auch eine sehr heteronormative Welt, oder?
Ja, ich war jetzt bei den Fernmeldern in Koblenz und das war eigentlich ein Geschenk, denn ich kam eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Meine Frau wohnte in Bonn und damals gab es für die Wehrpflichtigen noch Netzkarten. Und die Bundeswehr, 60 Kilometer weg von Bonn, hat mir mit der Netzkarte ermöglicht, dass ich jeden Tag meine Frau mit der Bahn besuchen konnte. Und insofern verdanke ich in gewisser Weise der Bundeswehr die Festigung der meiner noch jungen Beziehung damals zu meiner jetzigen Frau.
Stimmt, sie war ja dann noch minderjährig, als
richtig,
du bei der
Bundeswehr genau.
Verstehe. Und nach der Bundeswehr ging es dann direkt zum Studium, oder?
Nach der Bundeswehr habe ich mir dann als Studienort Bonn ausgesucht, wo ich mein Hobby, die Mineralogie, mein Interesse für die Chemie, dann gut in dem Studienfach Mineralogie verwirklichen konnte und war dadurch ganz in der Nähe von meiner Frau. An der Stelle konnte ich wirklich sagen, sowohl die Wahl des Studienfachs als auch der Stadt, als auch meine Frau, damals Freundin, passten wunderbar zusammen und waren auch im Nachhinein die richtige Entscheidung.
Und sie hat dann später auch studiert oder ist sie dann?
Nein, sie hat etwas mindestens genauso Nützliches gemacht. Sie hat Krankenschwester gelernt.
Oh ja.
Und das ist ein äußerst praktischer Beruf.
Ein sehr, sehr praktischer und noch viel zu unterbezahlter Beruf für die Leistung, die am Menschen erbracht wird.
Das sehe ich auch so,
ja. Das ist ein toller Beruf. Aber das heißt, dann habt ihr später auch, also im Laufe der Beziehung, drei wunderbare Kinder bekommen, wie du gerade sagtest. Und irgendwann, oder noch eine andere Frage, im Studium gab es da auch wieder so Momente, wo sich die innere Stimme wieder gemeldet hat? Oder war das diese Phase, wo du dann gerade über so diese Attribute wie Kleidung versucht hast, dir ein bisschen was Weibliches zu holen oder so?
Ich kann genau sagen, bis wann das ging. Meine Frau war mit unserem ersten Kind schwanger, das war 1990. Und da sah ich im Fernsehen per Zufall einen Film über eine, wie man damals noch sagte, Transsexuelle. Endlich als Frau leben, hieß der. Ich glaube, meine Frau war nicht da oder hatte Dienst, keine Ahnung. Ich habe den Film jedenfalls alleine geguckt und hatte sehr widersprüchliche Empfindungen. Einerseits war mir das irgendwie unangenehm, was ich da sah. Auf der anderen Seite faszinierte es mich, ganz tief im Innern und hinterließ eine Sehnsucht wie unglücklich verliebt sein. Und ich hatte danach den Eindruck, da hast du in den Spiegel geguckt. Was machst du jetzt damit? Ich wusste es nicht. Fest stand für mich, ich wollte meine wachsen, gerade in Entstehung befindliche Familie nicht gefährden, hatte aber keine Ahnung, was mir die Zukunft bringen wird. Also Stück für Stück bin ich dann weitergegangen, hatte allerdings, nachdem ich mir den Film angeschaut habe, den Eindruck, das ist die Büchse der Pandora. Wenn du da dran rührst, da tiefer gräbst, dann setzt du Dinge frei, die du nicht mehr unter Kontrolle hast. Und dann habe ich mir tatsächlich nach diesem Film ein Informationsbeschaffungsverbot auferlegt. Sprich, du wirst zu dem Thema nicht recherchieren. Du wirst in keine Bibliothek gehen, du wirst keine Zeitschriften, keine Bücher dazu kaufen. Das Internet war erst langsam im Entstehen. Und das habe ich dann tatsächlich 24 Jahre durchgehalten.
Ich frage mich, also ich bewundere das natürlich sehr. Ich kann es mir kaum vorstellen, was das bedeutet, so eine Entscheidung zu treffen. Aber ist es auch darin begründet, dass du das geschafft hast, weil du ja in der Situation warst, dass du eine Familie hattest, mit der du glücklich warst, und die Angst davor da war, das zu verlieren? Weil am Ende ist es ja auch ein wesentlicher Teil Selbstverleugnung gewesen wahrscheinlich.
Eine Persönlichkeit hat viele Facetten und eine Identität ist nicht nur Transidentität. Eine Identität kann etwas mit dem Beruf, mit einer Berufung zu tun haben, aber auch mit der wirklich sehr glücklichen Beziehung zu meiner Frau und der glücklichen Beziehung zu den Kindern. Da überlegt man sich schon sehr gut, setze ich das aufs Spiel? Wenn ich keine Familie gehabt hätte, allein gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich den Weg viel, viel früher gegangen.
Ja, das ist so die Vermutung, die man dahinter hat, weil du ja auch Kraft natürlich aus deiner Familie, aus deinen
Ganz genau. Verleugnung passt nicht ganz. Es war eher einfach ein im Zaum halten von etwas, was im Hintergrund so ein bisschen drauf lauert, freigesetzt zu werden. Aber ich hatte ja durch Familie, durch Beruf, durch Studium ein ansonsten glückliches Leben.
Ja. Das ist immer noch etwas, was mir sehr viel Respekt abnötigt, aber es ist verständlicher über auch die sozusagen Erklärung mit der Familie und der bewussten Entscheidung für deine Familie. Das Thema der Familie und des Coming-Outs, ich weiß gar nicht, spricht man dann auch vom Coming-Out oder sozusagen in der Familie, wenn du sagst, okay, deine Transidentität hast du dort erklärt, ist Coming-Out da der richtige Begriff?
Auch da muss ich wieder sagen, ob man über Outing spricht oder Coming Out. Es hat mich ehrlich gesagt nie interessiert. Ja. Ich fand, das waren immer so Grundsatzdiskussionen, aber die den eigentlichen Kern nicht trafen. Wie kam es überhaupt dazu? Mein Informationsbeschaffungsschutzwall brach
der 24-Jährige,
ich glaube, ja. 2014 um den Dreh rum zusammen. Da gab's, ich glaube, das war bei Germany's Next Topmodel, das erste Transgender-Topmodel. Meine Töchter guckten sich diese Filmreihe gerne an und kamen auf einmal gelaufen. Oh, guck mal hier, Papa damals, schau dir das mal an. Das hat mich dann ziemlich umgehauen. Und dann wusste ich, jetzt kannst du dir das Thema nicht mehr vom Hals halten. Und dann habe ich glaube am Tag drauf, dann doch recherchiert und war im Nu auf Seiten von Transfrauen, ja, auf den in Anführungsstrichen Beweis gestoßen, was mit mir los ist oder die Diagnose. Erleichterung, du bist mit der Empfindung nicht allein. Schrecken, das wirst du nie wieder los. Das ist nicht wie eine Krankheit, die man beheben kann oder sonst was. Das ist dir in die Wiege gelegt worden, ob du es willst oder nicht. Und man möge mir glauben, ich wollte es anfangs nicht.
Das heißt also, es war immer da. Und du hast es dann so ein bisschen wie die Büchse der Pandora irgendwie verschlossen, weil du dich bewusst dafür entschieden hast, nee, das ist, möchte ich nicht, möchte meine Familie, es könnte sonst gefährlich werden oder schwer für die Familie. Und dann war dieser eine Moment, wo du die Büchse geöffnet hast und dann ging es dir nicht mehr zu quasi.
Ganz
und dann
genau.
Hast du recherchiert und hast du vorher... Das ist immer schwer in der Retrospektive. Aber hättest du vorher dich selber, also konntest du das benennen, dass du eben transident bist? Oder war das einfach dieses Gefühl, was da war?
Ich vermutete es vielleicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Rollenbilder. Da unglaublich viel in den Medien vermischt wurde, wenn man über das Thema Transsexualität, wie gesagt, so nannte man es damals, führt aber etwas in die Irre, weil das ja in Richtung Sexualität die Gedanken lenkt. Wenn man da irgendwelche Berichte zu sah, das waren fast immer Transvestiten, Drag Queens oder Ähnliches. Da wusste ich, das hat mit meiner Thematik nichts zu tun. Ich fand das sogar eher ärgerlich oder unangenehm, weil ich den Eindruck habe, da werden zwei Dinge miteinander vermengt und so dargestellt, dass die Menschen die was von Transsexuellen hören, sich dann eher einen Paradiesvogel, vielleicht auch eine peinliche Gestalt vorstellen. Und das war ein ganz großes Problem für mich selber, das Wagnis des Coming Out einzugehen, aber auch für die Sorgen meiner Familie, die dann kamen.
Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, nochmal klarer zu machen, dass wir schon in den Begrifflichkeiten aufpassen müssen, weil Transsexualität hat nichts mit Travestie zu tun oder wie wir modern wahrscheinlich sagen, mit Drag. Du sitzt hier nicht als Mensch mit einem schrillen Kostüm im Paillettenfilm, sondern als ganz normale berufstätige Frau mit Blazer und so. Und viele denken ja einfach, ne, je schräger der ist, das ist ja so typisch das Bild, wenn du beim CSD bist, welche Bilder hast du in der Zeitung, natürlich immer die Paradiesvögel von vornherein. Das hat damit nichts zu tun. Du hast nicht den Travestie oder Drag ist eine Kunstform letzten Endes und bei dir ist es sozusagen ein Teil der Persönlichkeit, nämlich die geschlechtliche Identität, um die es geht.
Wobei ich damals schon immer das Gefühl hatte, dass ein ganzer Teil der Menschen, die so auftrat, von der inneren Veranlagung her schon transident waren und auf die Art und Weise, ich habe es Karneval auch ab und zu mal gemacht, sich dann ein bisschen ausleben konnten.
Das ja, da gibt es ja auch sozusagen auch Studien dazu, dass es so ist. Aber natürlich ist nicht jede, der als Travestiekünstler arbeitet oder Dragkünstler ein transident auch, sondern das da gibt es ganz viele auch heterosexuelle KünstlerInnen. Ja. Ich darf das fragen, das habe ich im Vorfeld extra geklärt, denn es ist sehr persönlich. Wie bist du mit der Familie dann umgegangen? Irgendwann war ja der Punkt, wo du es deinen Kindern und deiner Frau sagen musstest. Und das ist ein Moment, der ich vermute, also vor dem ich Angst hätte vor der Reaktion.
Da hatte ich auch eine ganz große Angst vor. Das Wichtigste war mir, wie gesagt, meine Frau, meine Kinder. Die nächste große Stelle, wo ich die schlimmsten Befürchtungen hatte, war das berufliche Umfeld und dann die Reaktion sonstige Familie, Freunde, Nachbarn, aber auch in der Reihenfolge. Ja, ich hatte dann versucht, nachdem ich 2014 dann angefangen habe zu recherchieren, mir Informationsmaterial zu beschaffen, erstmal für mich selber, zum anderen aber auch nach Material zu suchen, wo ich vielleicht mein Coming-out mit vorbereiten konnte. Und da fand ich dann tatsächlich aufgrund eines verspäteten Zuges in einer Bahnhofsbuchhandlung eine tolle Zeitschrift, die ich immer noch empfehlen kann, National Geographic, Sonderthemenheft Gender. Ich schlug das auf und war begeistert. Ich hatte den Eindruck, da ist alles drin, was du für eine Erklärung von diesem Umfeld auch in der ganzen Bandbreite brauchst. Und da war insbesondere auch eine Geschichte drin von Nicole Färber, einer Transfrau, Gründerin einer Transgender-Selbsthilfegruppe in Siegen. Was mich daran so ansprach, ja, die war normal in Anführungsstrichen. Das war kein Paradiesvogel, keine Drag Queen oder ähnliches. Die war mit einer Frau verheiratet, hatte einen technischen Beruf. Und da dachte ich, das ist mal jemand, da könntest du dich mit, ich will nicht sagen identifizieren, aber da ist mal jemand so ähnlich wie du. Und dieses Heft hatte ich dann in der Hand. Der Zug wurde angekündigt und ich habe es wieder weggelegt, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe mich im Nachhinein schwarz geärgert, als ich in der Bahn saß und gedacht, das hat doch gar keinen Zweck hier mit dem Versteckspiel. Dann habe ich es bestellt. Mhm. Und dann kam es nach Hause und dann habe ich das Heft meiner Frau und erst meinen Töchtern gegeben. Euch ist doch schon mal durchaus einiges so bei mir aufgefallen. In dem Heft findet ihr vielleicht eine Erklärung. Ich frage ein paar Wochen später, und? Ja, nix. Interessant. Ja, eine Verbindung zu mir habt ihr so nicht gefunden? Nö, wieso? Da dachte ich, ach du je, wie klar muss ich es denn noch benennen an der Stelle? So, und dann habe ich dann meine Frau auf einen Weg gebracht, ohne es ihr direkt zu sagen. Also das erste Coming-out ist schrecklich, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Die letzten werden immer einfacher. Ich habe einfach einen Kuriati-Selbsttest für Transmenschen gefunden. Der ist zwar in mancher Hinsicht etwas klischeehaft, aber wie auch immer, passte schon mal so. Und dann habe ich den einfach im Browser von meinem Handy bewusst so oft aufgerufen, dass das Ding einem da dauernd irgendwelche Vorschläge zu dem Thema machte. Und da meine Frau wenn wir mit der unterwegs sind, da waren wir zelten, immer neugierig ist, wie heißt die Burg, der Fluss, der Berg, was weiß ich, was alles, weiß ich, irgendwann ist der ihr Handy mal alle. Und dann gab ich ihr meins. Und dann wusste ich, wenn sie das Ding jetzt entsperrt und geht in den Browser rein, da ist das das Erste, was da drin steht. Oh, Transsexualität Selbsttest. Und was ist bei dir rausgekommen? Ja, und so fing dann das Coming Out an. Ja, wahrscheinlich positiv. Wie soll ich denn damit umgehen? Ich bin überhaupt nicht lesbisch, sagte sie dann sehr direkt. Ich sage, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, da sollten wir mal drüber reden. Mir fielen kiloschwere Lasten von den Schultern und ich merkte aber sofort, die Last hatte danach meine Frau auf.
Ja.
Und dann gab es viele, viele Diskussionen und Gespräche. Und das kann ich nur jedem Menschen sagen, Transmenschen, der so ein Coming-out mit von ihm geliebten anderen Menschen hat. Es geht nicht nur um dich selber. Das haut dein Umfeld, je näher es dir steht, schon um. Und meine Frau dann, ich komme da allein nicht mit klar. Ich hatte anfangs wirklich gedacht, vielleicht reicht es, wenn sie mich dann vom Innersten her kennt. Mhm. Ich muss da mit anderen drüber reden. Da wusste ich nur, wenn sie dann mit anderen drüber spricht, dann sind die Bremsen des Zugs auf abschüssigem Gefälle gelöst und dann gibt es kein Halten mehr. Da gab es relativ schnell Gespräche mit unseren Töchtern. Im Auto, da muss man sich nicht direkt dabei angucken. Man kann relativ ruhig, konzentriert, wenig Ablenkung drüber reden. Ging relativ geräuschlos vonstatten. Aber meine jüngste Tochter schrieb mir dann einen sehr netten Brief. Aber da stand dann auch drin, wenn du das durchziehst, bist du für mich als Vater tot.
Wow, das ist...
Ist eine harte Äußerung.
Ja.
Aber ich versuche immer, mich in die anderen rein zu versetzen. Als Vater, ja, da kommt ja irgendwas anderes dann. Und dann habe ich sie zweimal an ihrem Studienort besucht. Und wie sie dann auf einmal von sich aus vorschlug, mit mir doch mal ein bisschen shoppen zu gehen, da wusste ich, da ist eine Wand durchbrochen an der Stelle. Wir wussten alle noch nicht, wo es hingeht. Denn das muss ich sagen, ich war zwar in der Zwischenzeit bei der Transgender-Selbsthilfegruppe, aber die Zukunft lag völlig im Nebel. Ich wusste nicht, wie weit werde ich mal gehen. Nur ich hatte den Eindruck, je mehr Widerstand ich aufgab, umso klarer wurde das. So ganz zum Schluss ebenfalls ein Angstgespräch mit meinem Sohn. Der ist nämlich bei der Polizei, eine recht taffe Einheit, wo der da so ist. Richtiger, wie ich dachte, war, wo nur die ganzen Kerle hingehen. Ja. Und dann hat meine Frau ihm so nebulöse Andeutungen gemacht von einem ganz wichtigen Gespräch. Und er sollte niemandem davon erzählen und. Dann saß mein Sohn mir am Sofa gegenüber. Wie ich ihm davon erzählte, fiel eine Riesenlast von ihm ab. Er lachte und, ach, wenn's nur das ist. Ich dachte, du wärst schwer krank.
Oh, das ist,
So, und dann passierte was ganz Tolles. Dann haben sich natürlich die Kinder miteinander erstmal ausgetauscht. Und dann hatte ich die Solidarität auf einmal meiner Kinder. Denn wir malten uns alle aus, die nach unserer engen Kernfamilie nächste Verwandte ist meine Mutter. Und wir waren uns eigentlich alle einig, das wird eine Katastrophe. Der davon was zu erzählen. Und meine Kinder von sich aus, das machen wir gemeinsam. Und wenn die da blöd kommt, dann kann sie uns alle mal. Wir stehen da zu dir. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, wo ich auch nicht zwingend von ausgehen konnte. Denn was man so im Internet liest, gibt es viel mehr Katastrophen, von denen man da lesen kann und zerbrochene Familien als schöne Erfahrungen.
Du hast das so schön auch gesagt. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch als Mensch in der queeren Community, wenn man auch für Vielfalt, Akzeptanz, Toleranz und so weiter eintritt, was man auch immer gerne vergisst, ist, wenn man sich bei Freundinnen, Familie und so weiter outet, soll das natürlich alles selbstverständlich sein, aber du mit deiner Transidentität, ich zum Beispiel mit meinem Schwulsein, ich hatte ziemlich lange Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und es ist meistens für die anderen Außenstehenden nicht ganz so logisch wie für einen selber, dass man eben schwul, lesbisch, nicht binär oder trans ist. Und von daher müsste man den Menschen auch die Zeit geben, die man sich selber meistens im Vorfeld ja genommen hat, sich überhaupt erstmal klar zu werden, was das bedeutet. Und das hast du ja selber gesagt, oh, deine Frau brauchte genau wie du die Möglichkeit zu recherchieren, nachzudenken, sich eine Meinung zu bilden. Das steht, glaube ich, jedem zu, weil man das vorher wahrscheinlich, ich vermute einfach mal, deine Ehefrau hat nicht wirklich drüber nachgedacht, ob ihr Ehemann eventuell trans sein könnte. Also das ist.
Sie hatte mich in den ganzen Jahren vorher eher so ein bisschen in die Richtung Transvestit oder Ähnliches gesteckt. Soweit bin ich ihr gegenüber nie gegangen. Aber sie vermutete irgendetwas in dieser Richtung und sie hat glücklicherweise, und normalerweise nimmt sie kein Blatt vor den Mund, die ganzen Jahre nicht gebohrt und gefragt. Denn wenn sie da gebohrt und gefragt hätte, dann wäre das Thema, glaube ich, ausgegraben worden. Und was dann mit uns passiert wäre, ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr froh, dass dieses Gespräch erst kam, als wir schon die Kinder aus dem Gröbsten raus hatten.
Darf ich denn fragen, wie dein Verhältnis heute zu deiner Frau ist?
Sehr gut. Ich würde sie jederzeit wieder heiraten. Ob sie das mit mir tun würde? Aber ich sag mal.
Also ihr seid auch noch verheiratet?
Wir sind verheiratet. Wir leben zusammen und sind die Menschen, die miteinander auch am liebsten zusammen sind. Und das wollen wir auch weiterhin.
Und führt ihr denn auch eine Beziehung oder gibt es da andere Menschen jetzt? Also das ist.
Nein. Wir führen eine enge Beziehung. Wenn man auch sagen muss, Erotik, Sexualität, das ist nicht mehr wie vorher. Das ist anders. Aber ich wollte noch mal auf die anderen Menschen zurückkommen. Das ist nicht nur eine Sache der Gewöhnung, sondern wenn eine Ehefrau, die sich eindeutig selber heterosexuell sieht, in einer Paarbeziehung mit einem vorzeigbaren Ehemann, wenn die auf einmal völlig ungewollt erfährt, ja, dass sie vielleicht eine ganze Weile mit einem in Anführungsstrichen Ehemann verheiratet war, der sich aber jetzt als Transfrau oder Frau herausstellt, dann ist das ein Schock. Hm. Und das kratzt an der eigenen Identität. Ja. Und meine Frau kann sich nicht als lesbisch sehen. Wir sind trotzdem, wie gesagt, die Menschen, die ich könnte mit meiner Frau die Ewigkeit verbringen, trotz alledem, das entspricht nicht ihrem Selbstbild. Und unsere Kinder, merkte man auch, die haben gerade vor allem die Töchter ein ganz bestimmtes Bild von Familie, Großeltern. Die stellen sich selbst vor, wenn sie mal Kinder haben, ja, was sind denn das dann, zwei Omas oder was? Das heißt, sehr vieles wird bei den Menschen, gegenüber denen man sich outet, in Frage gestellt. Und das muss man auch mit berücksichtigen. Und insgesamt, muss ich sagen, war es, glaube ich, für meine Frau viel schwieriger, belastender als für mich. Bei mir fiel nur eine Last ab. Meine Frau, der habe ich Schmerz zugefügt. Und ich habe lange, lange, lange versucht, das zu vermeiden.
Umso wichtiger und beeindruckender finde ich auch, dass du das so benennst. Und ich glaube, das ist auch für deine Frau wahrscheinlich wichtig, dass du das auch anerkennst, dass du ihr natürlich, du hast vorhin gesagt, dir fiel eine Last von den Schultern, aber du hast sie ihr erstmal für eine Zeit lang gegeben natürlich.
Ja, und was ich vor allem im Nachhinein auch wirklich absolut eingestehen muss, die Übergangsphase von Markus zu Manuela, die war hart. Wenn so das Bild des geliebten Mannes so langsam verblasst, sich in irgendetwas etwas Undefiniertes oder Seltsames verwandelt und dann die Ängste bei den Angehörigen sind, was kommt dabei raus, worauf läuft das hinaus? Haben wir jetzt auf einmal nur noch Christopher Street Day zu Hause oder Ähnliches? Das muss man einfach berücksichtigen. Und ich war ja über jeden kleinen Fortschritt des immer weiblicher Aussehens glücklich und zufrieden. Aber wenn ich mir die Fotos im Nachhinein anschaue, ich muss immer dran denken, wie ich mal ein Schminkseminar gemacht hat und war total begeistert vom Ergebnis. Komm nach Hause, meine Frau kippt bald vom Stuhl, meine schlimmsten Erwartungen sind wahr geworden. Du siehst ja aus wie eine Drag Queen. Ich war total enttäuscht, weil ich dachte, das sieht doch super gut aus. Wenn ich mir die Bilder aber mal ein paar Jahre später angucke, muss ich sagen, sie hatte recht.
Ja, man muss ja auch seinen eigenen Stil wahrscheinlich erstmal finden.
Richtig. Und da muss ich sagen, habe ich schon, wie man es hier so klischeehaft überliest, so eine gewisse Ausprobier- und Pubertätsphase durchlaufen und bin inzwischen an einem Punkt angekommen, des natürlichen, praktischen und unauffälligen, aber durchaus noch weiblichen.
Ja, diese Phase. Ich hatte das vielleicht das Privileg, dass ich die während des Studiums schon hatte. Ich sag nur bestickte Schlagjeans mit so Blümchenmuster auf einer Lehrstuhl-Mittelalter-Exkursion in Italien, fette Sonnenbrille, lange Haare. Ja, das war schon interessant, was man sich da so selber, was man da tragen wollte. Aber ich habe das gefühlt. Ich habe es gefühlt und du hast es ja auch gefühlt. Du hast dich da in so einem Schminkseminar erstmal gut gefühlt. Und das muss auch sein. Das ist ja auch Teil des Weges, wo, ich stelle mir das ja so vor, deine Töchter haben sich dann irgendwann in der Kindheit, Pubertät irgendwann angefangen zu schminken und auch da sahen die ersten Schminkversuche wahrscheinlich auch etwas extremer aus, als sie das heute tun würden. Das ist ganz, also wahrscheinlich ein ganz natürlicher Vorgang auch, ne?
Zwar natürlich, aber für jemand wie die Ehefrau oder die Kinder sicherlich mehr als nur gewöhnungsbedürftig.
Ja, in erster Linie wahrscheinlich auch befremdlich. Bevor wir zum Bereich des Arbeitslebens kommen, weil das ist ja auch nochmal wichtiger Teil deines Lebens und sicherlich spannend. Wie war das dann, du hast erzählt, bei deiner Mutter habt ihr das zusammen gemacht. Wie war das bei Freundinnen, Nachbarinnen? Bei denen musstet ihr euch ja auch, weil die haben das ja auch also in der Nachbarschaft da mitbekommen.
Also bei meiner Mutter müsste ich ja noch ergänzen, war es eine völlige Überraschung. Ich hatte sie bisher eher als emotional zurückhaltend oder ein bisschen distanzierter empfunden. Sie wusste ja gar nicht, was auf sie zukam, als ich mit ihr am Sofa saß und ein Gespräch führen wollte, wo ich ihr nur ankündigte, danach wirst du mich anders sehen als vorher. Und als ich dann damit fertig war, ganz zärtlicher Blick, den Arm um mich drum gelegt und sie sagte nur, dann habe ich ja jetzt eine Tochter dazu gewonnen. Da war ich echt perplex, denn das war eine Reaktion so innen raus. Ja. Und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt 83. Und das ist eine völlig unerwartete Reaktion. Mein Vater ist leider einige Jahre vorher gestorben, wobei ich sagen muss, ich glaube, der hätte deutlich mehr Schwierigkeiten mit meinem Schritt gehabt, wenn so der Sohn auf einmal so etwas Komisches macht. Meine Mutter, also wie gesagt, gar kein Problem. Sie sagte nur, gemerkt habe ich da so nicht allzu viel von. Und dann habe ich sie mal auf eine Sache gebracht. An einer Stelle hast du es sicherlich gemerkt. Hast du dich nie gefragt, warum ich mich mein ganzes Leben mit Händen und Füßen gegen Anzug und Krawatte gewehrt habe und dass ich auch bei der Kommunion im Gegensatz zu anderen keinen Kommunionanzug getragen habe, weil ich das als Übelkeit erzeugende Vergewaltigung meiner Person empfunden hätte. Ja doch, das stimmt. Da hätte sie sich mal gefragt, woran das gelegen hätte. Und sonst haben meine Eltern außer vielleicht meinem etwas seltsamen, aber so noch gerade tolerierbaren Kleidungsstil eigentlich keine näheren Gedanken gemacht.
Und also erstmal Gänsehaut gerade bei der Reaktion deiner Mutter, die ich ganz toll finde. Aber Nachbarn, die haben das ja dann auch gesehen.
Ja.
Muss man sich da, das ist übrigens noch eine Frage, klar. Wenn du mit Personen befreundet bist, ist das wahrscheinlich auch nochmal so ein Schritt, wo man sich kurz erklärt. Du sagst auch, das wird immer leichter. Das erste Coming Out ist wahrscheinlich, oder sagtest du selber, ist das Schwerste. Aber wie ist es dann bei Nachbarn? Muss man sich dann auch, wo man sich vielleicht nur mal einmal, wenn man sich dann am Gartenzaun sieht, guten Tag und gute Nacht sagt, mehr oder weniger, muss man sich da auch extra erklären? Oder hast du das bewusst gemacht? Oder hast du es einfach, hast du dann einfach gelebt und sie haben das so mitbekommen?
Nee, das wollte ich eben nicht, denn das konnte ich ganz klar sagen. Dann zerreißen sich die Leute das Maul. Mhm. Außerdem kneife ich nicht, wenn es Probleme gibt. Ich habe an alle Nachbarn, die mir irgendwie wichtig waren, einen Brief geschrieben. Habe kurz dargestellt, worum es geht. Und dass ich mich freuen würde, wenn sie mich auf meinem weiteren Weg, auf meiner weiteren Reise begleiten würden. So, auf diesen Brief gab es etwa von 2/3 der Angeschriebenen eine nette Reaktion. Überraschenderweise, das waren alles nette Reaktionen. Die wiederum habe ich dann alle zusammen zum Essen eingeladen in einer Pizzeria und auf einmal hat man Nachbarn, mit denen man sonst gar nichts zu tun gehabt, alle beieinander an einem langen Tisch sitzen gehabt. Das war eine sehr nette Sache. Und dadurch, dadurch, da hat das Thema sogar geholfen, mit Menschen zusammen und ins Gespräch zu kommen, mit denen man vorher, ja, vielleicht mal guten Tag, auf Wiedersehen oder sonst ein paar Dinge halt als reine Nachbarn besprochen hat. So, und so habe ich mir eigentlich für meine ganzen unterschiedlichen Kontaktgruppen unterschiedliche Konzepte ausgedacht, wie ich da am geschicktesten vorgehe. Ich habe bewusst mich bei den Menschen noch in meiner früheren Rolle vorgestellt. Es waren über 200 Coming-out-Gespräche dieser Art, vor Einzelnen oder vor ganzen Gruppen, bis hin zum Pfarrer bei uns in der Kirchengemeinde und Ähnliches. Aber wollte es den Menschen ja auch leicht machen. Wenn ich da auf einmal jetzt in Anführungsstrichen für die Leute verkleidet aufgekreuzt wäre, hätten die es viel schwieriger gehabt. Ich bin als Markus da hingegangen, habe gesagt, bei mir läuft der und der Prozess ab. Das hat den und den Hintergrund, das ist, habe ich mir nicht freiwillig ausgesucht und Ähnliches, mit ein paar Erläuterungen, wie jetzt auch. Und ich würde mich einfach über weitere Unterstützung auf diesem Weg freuen. So, und das hat dann auch in den meisten Fällen zu sehr schönen Gesprächen geführt. Nicht so ganz einfach war es bei Freunden. Gerade erstaunlicherweise bei den ältesten Freunden gab es entweder tatsächlich nach einem erstmal halbwegs verständnisvollen Gespräch dann doch einen Bruch, dass man einfach für die auf einmal uninteressant wurde und die sich nicht mehr gemeldet hatten. Es gab aber auch sehr heftige Reaktionen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich versuche mich immer, wenn heftige emotionale Reaktionen kommen, in die Menschen rein zu versetzen. Und da gab es ausgerechnet von unseren ältesten Freunden, Klassenkamerad und seiner Frau, Reaktionen, die erstmal sehr stark in Richtung ihrer sexuellen Fantasie geprägt wurden, wie das denn künftig bei uns weitergehen sollte, als wenn das für mich das Wichtigste überhaupt wäre. Das andere war, dass sie natürlich ein extrem starkes Mitgefühl mit meiner Frau hatten, mit der sie ja ebenfalls befreundet waren, was absolut richtig ist. Wo es dann schwierig ist, das süße Gift des Mitleids kann ausgesprochen beziehungsgefährdend wirken, wenn meine Frau dann ständig zu hören bekam, wie leid sie ihr doch täte und wie sie das durchstehen würde und. Oder da musste man auch Äußerungen verkraften. Das ist ja schlimmer wie Brustkrebs oder es wäre für dich leichter, wenn er tot wäre. Oder das ist so befremdlich, es werden sich alle von euch abwenden oder zum Paten meiner Tochter. So ein Vater hätte ich sofort verlassen und Ähnliches. Dann hat aber meine Frau und die Patentochter das Verhältnis beibehalten, da hatte ich auch nichts gegen. Und dann kamen sie irgendwann zu uns rein, traf das erste Mal nach 2 Jahren dann auf mich, blieb im Flur stehen und sagte sinngemäß sowas wie, du bist stimmig, du bist anders, als ich mir das vorgestellt hätte. Ja, warum? Woran lag das? Sie arbeitete als Logopädin und hat in ihrer Praxis auch Transfrauen gehabt. Und sie sagte, die meisten wären so für sie unstimmig und schrill und unpassend und alles, sie sagt, als wenn sie vor eine Betonmauer rennen würde. Und sie hatte die ganz große Sorge, dass ich auch zu einer Art Betonmauer würde, wo sie dann gegenprallen oder zurückprallen würde, wenn sie mich sah. Und seitdem haben wir wieder ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Aber da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt, ich hatte ja schon mal hier auch so einen Vortrag oder hier auch den Spiegelartikel. Ich habe meinen Mitmenschen einiges zugemutet. Ja, das ist so. Und nicht nur als Transmensch hatte ich Schwierigkeiten mit einigen aus dem Umfeld. Dem Umfeld gestehe ich umgekehrt auch Schwierigkeiten mit meiner Transition zu. Ich glaube, das hat sehr geholfen, Verständnis für die Thematik zu wecken und möglichst viele Menschen an Bord auf meiner Reise zu halten.
Ja, das finde ich absolut richtig und nachvollziehbar. Ich würde mir nur auch den Nachsatz immer wünschen, es ist ja nichts, was du dir bewusst ausgesucht hast. Ja. Weil manchmal wird ja gerne so der Eindruck erweckt, man sucht sich das Transsein, das Queersein aus, das ist so eine Modeerscheinung. Das ist es nicht.
Ja,
also, du bist so geschaffen und
dann. Das ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil ich mir auch so Sprüche anhören musste von sich sehr progressiv dünkenden Verwandten von mir, was ich mit meiner Selbstverwirklichung meiner Familie antun würde. Ja. Als wenn das eine Selbstverwirklichung wäre. Und ich kann nur sagen, es hat Kraft gedauert, das Ganze so viele Jahre im Kessel zu halten und nicht ausbrechen zu lassen.
Das kann ich mir vorstellen. Arbeit wollten wir gleich nochmal drauf eingehen, aber ich muss nochmal fragen, du hast den Fahrer erwähnt. Wie hat dein vermutlich katholischer Fahrer darauf reagiert? Weil da gibt es ja auch sehr, sehr viele Geschichten. Es gibt ein unglaublich beeindruckendes Buch von Zeugnissen queer und katholisch zum Beispiel. Und einer unserer nächsten Podcasts wird sich tatsächlich mit dem Thema Christentum und Queerness auseinandersetzen. Deshalb interessiert mich die Reaktion deines Fahrers.
Verständnisvoll, völlig unaufgeregt, unkompliziert.
So wie man sich das wünscht.
Genau. Hatte auch nichts dagegen, dass das in der Pfarre kommuniziert würde und ähnliches. Ich hätte mir zwar gewünscht, wir hatten vorgehabt, eigentlich mal einen Artikel in der Pfarrzeitschrift zu bringen. Da kam es dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht zu. Ich habe das dann auch nicht verfolgt. Aber es haben zumindest einige aus der Pfarrgemeinde mitbekommen. Und ich wurde tatsächlich manchmal nach dem Gottesdienst angesprochen von Menschen aus der Pfarre, die das gut fanden. Und da war ich dann ganz überrascht. Denn das waren Leute, denen ich sowas nie zugetraut hätte. Und das ist insofern auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir Transmenschen auch immer im Hinterkopf halten sollen. Nicht nur die anderen haben Vorurteile uns gegenüber, sondern wir stecken auch unser Umfeld in viele Schubladen. Und ich hatte wirklich wahnsinnig viel Angst vor Diskriminierung. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin eigentlich noch nie diskriminiert worden. Wenn sich Menschen mit mir nicht wohlfühlen, das ist für mich keine Diskriminierung. Sondern Diskriminierung wäre eine echte Benachteiligung wegen meines Andersseins. Und das habe ich eigentlich nie erfahren müssen. Umgekehrt habe ich aber alle Vorurteile, die ich gegenüber bestimmten Personengruppen, ich zähle mal auf, ich rechnete damit, Männer haben mehr Vorbehalte so etwas gegenüber als Frauen. Stimmt nicht. Im Gegenteil, in den Coming-out-Gesprächen gegenüber Männern lernte ich ausgesprochen verletzliche Seiten meiner männlichen Gegenüber kennen, egal wie tough und hart die von außen wirkten. Das war eine schöne Überraschung. Ältere haben mehr Schwierigkeiten als Jüngere. Stimmt überhaupt nicht. Zu meiner Überraschung hatten erstaunlich viele erzählt, sie hätten so etwas ja schon in der Lindenstraße gesehen oder in irgendwelchen anderen Sendungen. Ich habe mit etlichen Polen zu tun. Oh, dachte ich, die konservativen katholischen Polen. Auch nicht. Ich traf ebenfalls auf warmherziges Verständnis. Wobei ich sagen muss, dabei kam mir sehr entgegen, dass ich ja offen auf die Leute zugegangen bin, nichts versteckt habe. Und das entwaffnete und gab eine gewisse Anerkennung für den Mut und die Offenheit. So, und so haben sich eigentlich sämtliche meiner Vorurteile in Luft aufgelöst. Und das war eine sehr schöne Lebenserfahrung. Denn das Gefühl, diskriminiert zu werden, hat mich, oder die Sorge davor, diskriminiert zu werden, hat mich lange Zeit auch davon abgehalten, offensiv damit nach außen zu gehen.
Ja, Manuela, das private Umfeld, das haben wir jetzt so ein bisschen abgegrast, die Nachbarschaft auch. Aber wir haben ja vorhin schon ganz am Anfang gesagt, du bist sozusagen bei RWE und das auch seit 1993 schon.
Richtig.
Eine ganz lange Zeit und bis dort heute, wenn ich das richtig gelesen habe, Fachabteilungsleiterin Mineralogie im Bereich Forschung. Aber dir ist es auch immer wichtig, wie hast du das immer so ausgedrückt? Du redest dort auch mit den Leuten, mit den Malochern, die also sozusagen vor Ort arbeiten. Wie ist es dir? Weil ich meine, 93 ist auch eine Zeit, wo du, wenn wir vorhin von 2014 gesprochen haben, ja 11 Jahre lang in einem Betrieb ja gearbeitet hast, wo sie dich in deiner männlichen Identität kannten und dich dann ja auch, denn dein Arbeitsleben ist ja auch ein Teil deines Lebens, auch auf dem Weg begleitet haben.
Ja.
Wie hast du das selber gesteuert? Hast du gleich, genau wie im Privaten, auch 1:1 sozusagen dann im Arbeitsleben auch sozusagen dein Frausein gelebt oder hast du erst das eine gemacht und dann das andere? Also wie bist du damit umgegangen?
Ja, als Naturwissenschaftlerin versuche ich immer so Abläufe zu strukturieren und Risiken an der Stelle zu vermeiden und es den Leuten noch einfach zu machen. Ich muss zugeben, ich hatte vor nichts so viel Angst wie vor dem Coming Out im Job. RWE war gerade damals noch ein sehr männerdominiertes Unternehmen, Kraftwerkstechnik, Tagebaue, Werkstätten. Ja, ein Umfeld, wo man, siehe Vorurteile, nicht damit rechnet, mit so einer Thematik auf viel Verständnis zu stoßen. Gleichzeitig, nachdem ich mich hier bei meiner Familie und Freunden geoutet hatte, stellte ich natürlich fest, RWE hat überhaupt kein LGBT-Konzept gehabt zur damaligen Zeit. Und insofern, ich kannte auch keine Schwulen, keine Lesben bei RWE, überhaupt nichts, niemanden. Und dann habe ich irgendwann mal die Diversity-Abteilung angesprochen, die so einen kleinen Stand hatten von der Kantine im Kraftwerk. Und das war ein ganz verlorenes Tischlein mit ein bisschen Flyern und keiner von den Kraftwerkern interessierte sich für RWE Diversity und Inclusion. Bin ich mal da hingegangen, die Leiterin mit einer Praktikantin. Ja, hallo, ich interessiere mich für das Thema. Was versteht ihr denn da so hier bei RWE drunter? Ja, Mann und Frau, alt und jung, interkulturell, behindert und nicht behindert, sonst nichts, noch nicht. Ich sage, wie sieht es denn mit dem Thema LGBT aus? Sie müsste zu ihrer Schande gestehen, obwohl sie dem Thema gegenüber sehr aufgeschlossen wäre, sie würde nicht eine einzige geoutete Person im Unternehmen kennen.
In einem Unternehmen, was, ich weiß nicht, wie viele tausend Mitarbeiter da hat wahrscheinlich, ne?
Richtig. Ja, die Empfindung hatte ich auch. Ich hatte aber bei ihr den Eindruck, das liegt jetzt nicht daran, dass da eine mangelnde Bereitschaft gewesen wäre. Es war einfach niemand da. Ich hatte natürlich schon mit dem Gedanken gespielt, wenn du den Weg im Berufsleben gehst, wendest du dich als erstes an den Bereich Diversity. Aber meine Ängste standen mir ziemlich im Weg. Ich schrieb dann eine Mail an sie. Ich hätte ein mich betreffendes Anliegen. Sehr umständlich, also dass man da wirklich nichts Konkretes draus ableiten könnte. Es hat entsprechend ein halbes Jahr gedauert, bis ich einen Termin gekriegt habe, über mein Anliegen zu sprechen. So, und da war die Diversity-Leiterin, ich glaube sogar mit dem Kind im Maxi-Cosi dann, das war sehr sympathisch, dann mit mir in einem Besprechungszimmer. Und dann erzählte ich der meine kleine Geschichte. Und da war ich total begeistert. Endlich steckt mal jemand den Kopf aus der Deckung. Sowas sinngemäß, sagte sie damals. Und ob ich denn auch bereit wäre, damit offen umzugehen. Ja, natürlich, gern, das ist mein Anliegen. Denn ich habe niemanden gesehen im Unternehmen, den die ich hätte fragen können. Ich möchte da, dass das sichtbar wird an der Stelle, um anderen letztlich es leichter zu machen. Aber als allererstes bitte ich um Hilfe auf meinem eigenen Weg. Dann hat die dann hier noch Kommunikationsabteilung einbezogen, wie gehen wir da am besten vor. Und dann habe ich mir dann einfach einen Vorstandstermin geben lassen.
Also wir sind jetzt im Jahr, jetzt muss ich mal ganz gucken, zwischen 2014, 2018?
Das ist das Jahr 2018.
2018. Das heißt, du bist, nochmal einen Schritt zurück, du bist auf Arbeit gegangen in einer männlichen sozusagen Bekleidung und im Privaten hast du dann aber schon Frauenkleidung getragen oder hast du dich da stärker als Frau?
Das waren ganz weiche, fließende Übergänge.
Okay.
Also ich wollte auch bewusst harte Brüche vermeiden und ich glaube, das war auch insgesamt gut so. Aber im Arbeitsleben so, ja, den Leuten fiel da schon ein bisschen was auf. Was hat der Neurot immer für enge Hosen an? Oder die Nägel sehen aber ein bisschen manikürt aus oder ähnliches. Manche dachten dann, vielleicht tritt er in irgendeiner Show auf oder sonst was. Aber sagte kein Mensch was. Aber es gab schon so Vermutungen oder Gerüchte. Trotz allem nichts irgendwie Fassbares, was irgendwie mal angesprochen wäre. Ich bin dann zum Vorstand gegangen.
Also zum Konzernvorstand?
In diesem Fall zu unserem Vorstand für den Bereich Kraftwerke und Tagebaue.
Aber das ist der Vorstand von RWE quasi?
Genau, und zwar der, den ich persönlich auch seit über 20 Jahren kannte. Wir hatten fachlich schon miteinander zu tun, als er noch, ich sag mal, auf meinem Level war. Mhm. Und ich bin dann in die Expertenlaufbahn gegangen, er ist in die Hierarchielaufbahn gegangen. Und sehr wohlwollend bekam ich dann einen Privattermin bei ihm, hat sich auch Zeit genommen, sehr wohlwollend sich das Ganze angehört. Und ich weiß noch, wie er dann zu mir sagte, sinngemäß, Herr Neuroth, wir kennen und schätzen uns schon seit vielen, vielen Jahren und ich werde Sie bei Ihrem Anliegen unterstützen. Aber machen wir uns nichts vor, das wird Schwierigkeiten geben. Sinngemäß sagt er sowas. Mhm. glaubte ich ihm sofort. Ich glaubte auch, dass das Schwierigkeiten gibt. Sind wir wieder beim Thema Vorurteile. Und dann bat ich um Unterstützung bei der Vorbereitung meines Coming-out. Ich bat ihn um eine Mail in der Fläche. Und dann hat er tatsächlich kurz vor meinem Urlaub, mit meiner Frau nach Kroatien gefahren, an seine Führungskräfte eine Mail mit einem sehr gut und einfühlsam formulierten Schreiben zu einer Veränderung beim geschätzten Kollegen, der künftig Kollegin Frau Dr. so und so sein wird, herumgeschickt. Ich hatte vorher damit meine engsten Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte das nicht durch ihn erfahren, die wichtigsten aber schon vorab informiert, bin auch zu so einigen Multiplikatoren teilweise persönlich nach Hause gefahren, um die darauf vorzubereiten. Die haben auch alle dicht gehalten. Und dann kam die Mail von unserem Vorstand und im Urlaub bekam ich schon so viele Glückwunsch-Mails und anerkennend freundliche Mails, dass mir eine Riesenlast vom Herzen fiel. Denn ich muss sagen, ich hatte mit dem Schlimmsten da gerechnet, aber nicht mit so einer Offenheit an der Stelle. Was heißt das mit dem Schlimmsten gerechnet? Kopfkino. Wenn man nachts schwitzend im Bett liegt und sich vorstellt, wie kann ich künftig heimlich meinen Arbeitsplatz erreichen, ohne dass mich unten die Putzdamen vor der Tür oder die derben Kesselflicker oder sonst was da ansprechen und sich über mich lustig machen. Wie soll das mal werden? So, es lief also erstaunlich gut. Jetzt muss man dazu sagen, die Reaktionen, die ich dann bekam, das war dann im Wesentlichen die Ebene derer, die auch einen Internetanschluss haben. Es gibt aber in einem Unternehmen, wo viel geschweißt wird, gehämmert, gebohrt, genietet, wo Kohle gebaggert wird, auch viele, die haben gar keinen PC-Zugang. Da ich aber, man kennt vielleicht das Overall-Foto von mir da auf dem Spiegelartikel, da ich aber viel mit den, du hast eben schön gesagt, Malochern in den Kessel krieche, Proben nehme, Fotos mache und ähnliches, wusste ich, ich werde natürlich auch auf die Kollegen stoßen.
Ja.
So, und dann gab es dieses wunderbare Ereignis, was eigentlich mal gut zusammenfasst, wie gerade diese Leute reagiert hatten. Unkompliziert. Entweder haben sie gar nichts gesagt oder sich freundlich geäußert oder eine wunderbare Reaktion, Hut ab, Mann, du hast Arsch in der Hose, die Nummer bei uns durchzuziehen. Ja. Das hätte ich nicht gebracht. So, das passt eigentlich zu dem, was ich erwartet habe. Wenn man sich nicht verschämt herumdrückt und hofft, dass einen keiner sieht, sondern selbstbewusst auf die Leute zugeht. Ich hatte mir so ein paar Antworten zurechtgelegt, wenn mich einer mal blöd anmachen würde, kam es nie zu. Das Klare dazu stehen, was man ist, oder das auf die Leute zugehen, mit denen man viel zu tun hat und sie einfach nur bitten, begleitet mich auf meiner Reise. Ich brauche eure Unterstützung und ich würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft noch als Kollegen gut zusammenarbeiten würden. Ich glaube, das war wichtig an der Stelle, um Akzeptanz zu bekommen.
Das ist, also ich glaube, erstens auch gerade die von dir angesprochene Bitte auf den Weg zu begleiten, finde ich eine sehr schöne Methode auch, um Menschen mitzunehmen. Ich glaube, weil sich es ist was anderes als einfach nur zur Kenntnis zu geben, weil so mussten sich die Menschen ja auch dazu verhalten, Gedanken dazu machen. Das ist vielleicht einfacher, als nur damit konfrontiert zu werden, ja, wenn man die bewusste Denkaufgabe auch hat, okay, was macht das jetzt mit mir, wie kann ich das vielleicht tun? Andererseits gibt es natürlich auch viele in Berufen, die auch negative Erfahrungen gemacht haben. Das weißt du ja auch, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Transidentität auch berufliche Nachteile haben. Und von daher ist es eine Geschichte, aber es ist mir auch wichtig zu sagen, es gibt auch viele Geschichten mit negativen Hintergründen, was natürlich nicht nur daran liegt, dass die Personen das vielleicht einfach anders angegangen sind als du. Es gibt ja auch immer Menschen, die Vorurteile haben, die wir auch nicht belehren werden sozusagen.
Mhm. Das Umfeld ändert, kann sehr unterschiedlich sein. Die Zeiten haben sich geändert. Ich würde mal behaupten, wenn ich mich in Russland outen müsste, dann wäre mir es anders ergangen.
Ja.
Das nur mal als Beispiel. Aber wichtig war mir, dass das, ich wollte, wie es mal eine von unseren Diversity-Beauftragten gesagt hat, unaufgeregt normal selbstbewusst zu dem Thema stehe. Und wir haben bei uns ja auch sehr viel Menschen aus einem sind wir wieder beim Thema Vorurteile, zumindest vorurteilsbehafteten Kulturraum, Russen, Serbokroaten, Polen, was weiß ich was alles, die bei uns zum Beispiel die Kessel sauber machen. Und ich bin teilweise bewusst durch die Gruppen mitten durchgegangen und wollte einfach nur sehen, passiert jetzt irgendwas? Es passierte nichts. Es ist mal ein lustiges Ereignis gewesen. Da bin ich auf der anderen Seite aus dem Auto ausgestiegen. Vielleicht noch ein bisschen zu weiblich gekleidet, ich weiß es nicht, aber einer von den Arbeitern guckte sich die Augen aus dem Kopf und rannte mit seinem Gott sei Dank behelmten Kopf gegen einen Stahlträger. Aua. Ich musste unfreiwillig lachen, aber das war auch eines der wenigen Ereignisse, aus dem ich entnehmen konnte, dass ich zumindest in der Anfangsphase aufgefallen bin. Inzwischen bin ich wahrscheinlich bekannt wie im Unternehmen wie ein bunter Hund. Es guckt keiner mehr, es sagt keiner was und Frau Neuroth ist genauso Expertin oder Höhenarbeiterin, Kesselfotografin, Probennehmerin oder sonst was, wie es vorher Herr Neuroth auch war.
Und du bist dann ja auch sozusagen Aktivistin geworden, hast ein LGBTIQ+, wie auch immer, in Friends-Netzwerk gegründet. Wie kam es dazu? Und ich frage dann trotzdem nochmal die private Konnotation, weil es ist ja das eine, dass deine Frau das so, dass ihr zusammenlebt, das akzeptiert, aber das ist ja noch ein Schritt mehr. Es ist ja über das Private hinaus, ist in Aktivismus reinzugehen. War ja das irgendwann auch zu viel, dass sie dann gesagt hat, ach nee, bitte, das jetzt nicht auch noch, oder?
Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, das ist ja jetzt nicht eine Sache, die besonders komisch, witzig oder unterhaltsam ist. Vor allem, ich habe viele Hobbys und Interessen. Aber ich fühlte mich eigentlich nach meinem Werdegang verpflichtet, es den anderen etwas leichter zu machen. Und das Erste, was ich gemacht hatte, als ich mich hier auch bei der Personalabteilung Umstellung meiner ganzen Personendaten und alles gekümmert hatte, wo mir sehr entgegenkommend, aber anfangs völlig hilflos Unterstützung zugesagt wurde, man wusste ja gar nicht, was macht man denn jetzt überhaupt, fragte ich, und wenn ihr noch mehr Menschen dieser Art habt, stellt bitte den Kontakt her. Mhm. Und eine Weile später meldete sich die Personalabteilung, wir haben noch so einen Fall wie Sie. Und dieser Fall ist die Michaela Elschner, mit der ich dann ebenfalls Transfrau, ebenfalls war sie verheiratet, Kinder und sehr ähnlich, aber arbeitet im IT-Bereich. Und wir haben uns als Freundinnen gesucht und gefunden und privat wie dienstlich verstehen wir uns sehr gut, haben dieses Netzwerk dann zusammen mit Lothar von der Schwulen Werkbank aufgebaut. Das war, wenn man so will, der Dritte im Bunde, der sich ebenfalls anschließen wollte mit dem gleichen Anliegen, das Thema offen machen, um zu zeigen, ihr könnt euch im Job, zumindest hier bei RWE, geben, wie ihr wirklich seid. Und dieses Netzwerk, was dann von 2020 offiziell gegründet wurde, hat inzwischen letzter Stand 452 Mitglieder. Das sind natürlich überwiegend Unterstützer und Unterstützerinnen. Aber die verschiedensten Queer-Menschen sind ebenfalls im Netzwerk sowie, und das ist eine Sache, wo ich mich eigentlich besonders darüber freue, weil wir da auch einige Beratung und Hilfe leisten können, auch Eltern von Transkindern, die da teilweise anfangs sehr mitzukämpfen hatten. Einen sehr, für mich sehr anrührenden Fall, wirklich aus dem Nahostumfeld, wo ein Vater dann zur Kenntnis nehmen muss, dass sein Junge seine transidente Tochter ist und der da arg mit zu kämpfen hatte. Und wenn man da ein bisschen Hilfestellung leisten kann, zeigen kann, dass das keine Laune ist, die wieder weggeht, dass das nichts mit dem Zeitgeist zu tun hat, dass man, wo man sich da am besten beraten und unterstützen kann, dann ist das eine sehr befriedigende Sache. Und das erklärt dann auch, wofür ich so ein Netzwerk dann mit meinen beiden Mitstreitern aufbauen wollte.
Das ist auch tatsächlich jetzt Teil deiner Arbeitszeit oder ist das auch noch ein Hobby nebenbei?
Es ist teils Hobby nebenbei, aber auch für so ein Treffen wie hier, da habe ich mir vom Vorstand die Zusicherung geholt, das ist auch im Sinne des Unternehmens, sich als weltoffen und tolerant zu geben. Und insofern, das ist auch, deswegen erwähne ich auch tatsächlich in dieser Sache gern mein Unternehmen, denn das ist total offen und hilfsbereit mit meinem Thema umgegangen und wir kriegen da auch wirklich einiges an Unterstützung von oben. Es ist eher ein bisschen schwierig, wenn man so ein Netzwerk aufgebaut hat und viel Unterstützung kriegt, dann kommen irgendwann Erwartungen an das Netzwerk, an Aktionen aller Art, sowas dann dauerhaft mit aktiven Mitstreitern und Mitstreiterinnen dann auch am Leben zu halten. Bisher gelingt uns das so einigermaßen, aber es ist anstrengend und ich versuche den Job, das Netzwerk und meine Freizeit übereinander zu bringen. Und das letzte Wort hat aber bei sowas dann durchaus die Familie, denn meine Frau hat das alles mitgetragen und da möchte ich das dann durchaus im Rahmen halten. Also ich werde zwar häufiger schon mal zu Vorträgen oder solchen Veranstaltungen eingeladen, ich gehe aber jetzt hier nicht auf Christopher Street Days und organisiere da irgendwelche Events dieser Art. Das dürfen dann andere machen an der Stelle. Unterstützen tue ich, soweit mir das zeitlich möglich ist.
Weil du ja auch gerne in deinem eigentlichen Beruf arbeitest, sozusagen, das willst du ja auch nicht missen wahrscheinlich.
Richtig, mein eigentlicher Beruf, da brenne ich für. Das ist meine Leidenschaft und Berufung. Da geht Hobby und Job fließend ineinander über. Umso schöner, wenn auch meine Persönlichkeit im Job und zu Hause, wenn sich so geben kann, wie sie ist.
Als Aktivistin, sozusagen, du hast auch gerade das Thema Daten angesprochen, ist dir ja die Diskussion um das Selbstbestimmungsgesetz sozusagen auch sicher bewusst. Mhm. Und das ist auch Thema der heutigen, ich sag mal, Sonderstudie des Monats. Wir haben nämlich keine Studie gemacht, sondern mein Kollege Marvin hat sich mit dem Selbstbestimmungsgesetz mal ein bisschen auseinandergesetzt, damit die Zuhörerinnen und Zuschauer jetzt mal einen kleinen Eindruck zu bekommen, was jetzt eigentlich ansteht. Und warum das Ganze so wichtig ist. Wir beide schauen uns jetzt mal an und dann können wir drüber reden.
Vorsicht sein. Vorsicht sein. Die Studie des Monats.
Hast du schon vom Selbstbestimmungsgesetz gehört? Das Grundgesetz schützt unsere Grundrechte. Dazu gehört auch das Recht auf Achtung der geschlechtlichen Identität, wenn diese vom Geschlechtseintrag abweicht. Das Selbstbestimmungsgesetz zielt darauf ab, die Umsetzung dieses Rechts zu erleichtern. Deshalb hat die Bundesregierung am 23. August 2023 einen Gesetzentwurf über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag vorgelegt. Das Selbstbestimmungsgesetz beabsichtigt, den Prozess der Geschlechtseintrags- und Vornamensänderung im Personenstandsregister für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche oder nicht-binäre Menschen zu erleichtern. Hierfür soll lediglich eine Erklärung mit Eigenversicherung beim Standesamt ausreichen. Dieser Gesetzentwurf ist längst überfällig, denn er löst das seit 1981 geltende Transsexuellengesetz ab, welches laut dem Bundesverfassungsgericht in wesentlichen Teilen entwürdigend, überholt und verfassungswidrig ist. Nach dem geltenden Transsexuellengesetz müssen Betroffene zwei Sachverständigengutachten einholen und eine gerichtliche Entscheidung erwirken, um ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Dieses Verfahren ist äußerst langwierig und kostspielig, weshalb es von vielen Betroffenen als demütigend empfunden wird. Das Selbstbestimmungsgesetz leistet einen Beitrag zum Grundrechtsschutz für die Betroffenen. Somit könnten transgeschlechtliche, nichtbinäre und intergeschlechtliche Menschen selbst ihren Geschlechtseintrag und Vornamen angleichen, ohne ein ärztliches Attest oder gerichtliches Gutachten vorzulegen. Laut dem Bundesfamilienministerium dient das Selbstbestimmungsgesetz dem Schutz lang diskriminierter Minderheiten und ist ein gesellschaftspolitischer Fortschritt. Das Selbstbestimmungsgesetz ist bisher nur ein Entwurf. Es kann erst in Kraft treten, wenn der Deutsche Bundestag das Gesetz beschlossen hat. Laut dem Gesetzentwurf könnte das Selbstbestimmungsgesetz im November 2024 rechtsverbindlich werden. Für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen wäre dies jedoch ein Meilenstein, der ihre rechtliche Anerkennung und Selbstbestimmung in Bezug auf ihr Geschlecht und ihre Identität erheblich verbessern würde. Liebe Manuela, was denkst du über das Selbstbestimmungsgesetz?
Monats.
Ja, vielen Dank, Marvin, für das tolle Erklärvideo zum Selbstbestimmungsgesetz. Es klingt jetzt ja ein bisschen sehr bürokratisch, wenn wir über das Selbstbestimmungsgesetz reden, nachdem wir hier sehr über deine persönlichen Erfahrungen, vielleicht auch emotionale Ebene gesprochen haben. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, wenn wir uns dem Thema nähern, dass wir auch über die rechtliche Situation sprechen. Und die Frage war ja, wie stehst du denn zu der Neuerung des Selbstbestimmungsgesetzes? Wie hätte dir das vielleicht geholfen?
Es mag vielleicht überraschen, aber die rechtlichen Randbedingungen waren für mich überhaupt nicht das eigentliche Problem. Warum? Zum einen hatte ich vielleicht das Glück gehabt, sowohl als begleitenden Psychologen als auch bei den Gutachtern hervorragende Begleiter, Gutachter zu finden, die mir eher geholfen haben, nochmal eine Art Bestätigung mit einem Gutachten zu bekommen, dass ich mir meiner Thematik auch wirklich sicher sein kann. Zum anderen hatte ich vielleicht aber auch das Glück gehabt, dass der ganze Vorgang der Personenstands- und Namensänderung bei mir, glaube ich, keine 6 Monate gedauert hat.
Oh wow, das ist...
Das ging erstaunlich schnell. Dann kann ich nur sagen, sind die ganzen Fragen, die man beantworten musste oder konnte, in einer sehr entspannten und wertschätzenden Atmosphäre verlaufen, so dass ich mich immer in der öffentlichen Diskussion an dem Begriff entwürdigend störte. Das heißt nicht, dass es nicht Psychologen gibt, die die falschen Fragen stellen. Aber ich persönlich habe in der gesamten Zeit, und ich habe immer noch guten Kontakt und Austausch zu meinem Psychologen, nie irgendwie den Eindruck gehabt, entwürdigend behandelt zu werden. Aber nochmal, ich möchte damit nicht ausschließen, dass es nicht anderen so passiert. Das Hauptproblem, und da muss ich sagen, fühlte ich mich eher entwürdigend behandelt, waren die Krankenkassen, die mir im Prinzip meine Transition zu einem Hindernislauf gemacht haben. Und ich habe 4 Ablehnungen insgesamt bekommen für die verschiedensten Anträge. Und juristisch bin ich als Laie bei 4 Anträgen siegreich durchgekommen. Das wird aber sicherlich nicht jedem so gelingen. Erstens Voraussetzung, ich brauchte einen Psychologen, der die entsprechenden Kniffe und Gesetze im Hintergrund kennt, für die Bewilligung der Gelder durch die Krankenkassen. Und zweitens ist es hilfreich, wenn man dann schreiben und argumentieren und formulieren kann. Also vor dem Hintergrund ging das die ganze Diskussion bei mir immer am eigentlichen Problem vorbei. Die Transition behindert hat bei mir meine Krankenkasse. Also das war wirklich Nerven auf.
Das muss man vielleicht nochmal erklären, was an Kosten da entstehen kann. Wir reden über die Kosten für Psychologen, aber auch geschlechtsangleichende Operationen, Medikamenten und so weiter. Das sind ja Kosten, die übernommen werden müssen von der Krankenkasse.
Ja, ganz genau. So, nicht nur die Kosten, die übernommen werden müssen, man fände auch keine Chirurgen, die ohne die entsprechenden Gutachten und entsprechenden Zusagen das übernehmen würden. Vor diesem Hintergrund war das, was mich wirklich psychisch belastet hat. Und ich hatte schon immer Angst vor den dünnen Briefen der Krankenkasse nach irgendwelchen Anträgen. Das war dann oft eine lapidare Ablehnung oder eine Anforderung von weiterem Papier und Ähnlichem. Während das die rechtliche Änderung erstaunlich einfach vonstatten gegangen ist mit sehr wenig Papierkram. Aber nochmal, das sind meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe natürlich, wenn es jetzt durchaus mal Umfragen in meinem persönlichen Umfeld gemacht und andere Transmenschen befragt, wer von euch hat denn auch negative, schlechte Erfahrungen mit Psychologen und indiskreten oder entwürdigenden Fragen gemacht. Ich habe 2 gefunden, bei denen das so war. Die Mehrheit sprach immer nur davon, wir haben gehört das. Und das störte mich dann so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion, auch wenn hier Menschen, die es gut meinten mit uns Transmenschen, wenn die dann auftraten, das entwürdigende Verfahren oder das entwürdigende transsexuellen Gesetz, konnte ich so nicht bestätigen. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass es einzelne Menschen gibt, vielleicht auch mehr als mir so bewusst ist, die entwürdigende Erfahrungen machen mussten. Aber wie gesagt, die Gesetzesänderung ging am Kern meiner Sorgen vorbei.
Wobei ich da schon nochmal einschränkend sein würde, das transsexuelle Gesetz aus dem Jahr 81, großer Fortschritt der damaligen sozialliberalen Koalition, auf dem damaligen Stand der Wissenschaft. Ich glaube, der eine Punkt, den du aufmachst, ist natürlich vollkommen richtig. Es liegt extrem an den ÄrztInnen und die Psychologen, die das machen, auch in Leipzig. Da gibt's ja meistens spezialisierte Menschen, die sich genau mit der Lebensrealität beschäftigen können, die dann die Tricks und Kniffe kennen. Wir hatten negative Erfahrungen mit dem Amtsgericht hier, was für die Namensanpassung zuständig war. Aber es ist ja auch so, dass das ursprüngliche Gesetz einfach nur noch ein Rumpfgesetz ist. Ja. Da gab es ja dann diesen Alltagstest, wo du nachweisen musstest, dass du in eine gewisse Zeit lang im Geschlecht lebst. Ja. Teilweise gab es den Zwang zu geschlechtsangleichenden Operationen noch. Also das ist, glaube ich, das, was sehr entwürdigend war.
Das war ganz, ganz entsetzlich, muss ich sogar sagen. Also vor so etwas wie dem Alltagstest am besten noch ohne irgendwelche hormonellen Maßnahmen und Ähnliches, dass man einfach wie ein Kerl im Kleid aussieht, da hätte ich eine Riesenangst gehabt. Das wäre wirklich entwürdigend gewesen.
Genau, das wurde genauso, nach und nach aus der Kraft gesetzt.
Gott sei Dank. Genauso Scheidung der Ehefrau oder was da alles vorausgesetzt worden wäre, das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Insofern, das war wirklich diskriminierend und da konnte man nur froh sein, wenn das irgendwann dann auch abgeschafft war.
Und ist es denn das neue Selbstbestimmungsgesetz, siehst du das als Vorteil, dass es dann die Selbsterklärung nur noch braucht? Oder bist du da eher kritisch?
Ich habe zu fast allem eine klare Meinung. Da würde ich mich tatsächlich mal enthalten, weil ich aus eigener Erfahrung nur sagen kann, erstens, es hat mir sehr viel Klarheit gebracht und es tat mir gut. So, jetzt hast du hier einen amtsgerichtlichen Stempel und damit ist das jetzt auch bestätigt. Das andere ist, ich muss ein bisschen suchen in meinen Gedanken, was mir erst bewusst geworden ist, als ich diese ganzen bürokratischen Vorgänge, die Namens- und Personenstandsänderungen nach sich zog, als die mir erst bewusst wurden. Mein Psychologe hatte zwar gesagt, machen Sie sich eine Liste der Institutionen, der Einrichtungen, an die Sie alle schreiben, mit der Bescheinigung des Amtsgerichts, erfolgte Personenstands- und Namensänderung, bitte um entsprechende Änderungen bei Ihnen, Versicherungen beispielsweise, Krankenversicherung, wo ich völlig überrascht war, auch man kriegt eine neue Rentenversicherungsnummer. Die jetzige hat ein Kürzel, da kann man ablesen, Männlein oder Weiblein hinten dran. Das heißt, ich habe schon gemerkt, oh, was für mich so eine Standard-Mail ist, das bereitet vielen Institutionen oder Firmen ganz schönen Aufwand und ganz schön viel Bürokratie. Vor dem Hintergrund bin ich schon der Meinung, man sollte sich diesen Schritt gut überlegen und mal, also durchaus ein paar kleine Wartestationen, eine gewisse Beratung, worauf man sich da einlässt, einbauen. Aber ich weiß, wie groß die Ungeduld sein kann, auch aus meiner eigenen Geschichte. Man ist über jedes Hindernis froh, was es auf dem Weg so nicht mehr gibt.
Ja, für mich ist das schon so, dass ich natürlich als Nicht-Betroffener des Gesetzes einfach von außen drauf schaue, beziehungsweise so außen bin ich ja nun gar nicht in meiner Rolle als Gleichstellungsbeauftragter. Und ich habe auch viele FreundInnen zum Beispiel in der Stadtverwaltung, die sich ganz gut damit auskennen, was da an Rattenschwanz hinten dran hängt. Aber zum einen ist für mich der Fakt unbestreitbar, dass das Transsexuellengesetz so nicht mehr tragbar ist. Es ist ein Rumpfgesetz und es muss geändert werden, weil das ist ja, wenn du da anguckst, was da alles schon nicht mehr gilt, es bedarf einer gesetzlichen Regelung. Dazu leben wir in einem Rechtsstaat. Ja. Und von daher, irgendein neues Gesetz muss es geben. Ich glaube auch, dass ich es gut finde, dass der gesamte Prozess entschlackt wird. Also dieser, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Gericht braucht, ehrlicherweise, was ich ohnehin ja nur auf medizinische Gutachten stützen kann. Also warum? Unsere Gerichte sind ohnehin überlastet. Also finde ich das auch gut, dass es deutlich vereinfacht wird. Wir an der Universität Leipzig führen ja die Anpassung von Vornamen und Geschlecht nachweislos durch. Mit einer einzigen Ausnahme: es ist ein Präsenzgespräch notwendig. In dem Gespräch müssen wir dann einen Haftungsausschluss, also müssen die Personen einen Haftungsausschluss unterschreiben und wir versuchen in dem Gespräch zu ergründen, wie lange sie mit dem Namen leben. Weil das ist muss ich dir ja nicht erklären, wie wichtig diese Entscheidung für den Vornamen ist. Und da ist bürokratisch bei uns sehr gut, der Prozess ist sehr klar strukturiert. Es ist einmal läuft es dann durch und ist innerhalb von 2 Wochen dann geändert. Komplett für die gesamte Universität, komplett für den Student Life Cycle. Aber wir können es danach nicht mehr ändern. Und deshalb ist der Schritt eines Gesprächs, eines persönlichen Gesprächs, finde ich, ein wichtiger. Im konkreten Fall bei Transition, wo auch operative Eingriffe notwendig sind, da denke ich, ist es besonders wichtig, auch geschulte Gespräche mit ÄrztInnen zu haben. Ich will das niemandem verweigern, aber es gibt ja auch andere Indikationen, Unzufriedenheit mit dem Körper oder Sonstiges. Und da das ja sehr gravierende Eingriffe sind, denke ich, dass man da auch noch Formen von einem ärztlichen Gespräch finden muss.
Außerdem habe ich im Laufe meiner vielen Gespräche mit anderen Menschen, die auf dem Weg waren, teilweise ganz am Anfang standen, habe ich im Moment gerade so einen Menschen, mit dem ich mich da austausche, erlebt, dass es da oft sehr viel Unsicherheiten gibt. Und ich habe auch ein paar Mal erlebt, dass die begonnene Transition abgebrochen wurde. Und vor dem Hintergrund ist es schon wichtig, dass man da einerseits dem brennenden Wunsch nach Transition, soweit es eben geht, möglichst entgegenkommt. Auf der anderen Seite aber mit dem etwas nüchterneren Blick, mein Blick jetzt ist deutlich nüchterner als noch vor einigen Jahren, beratende Unterstützung leistet und auch so ein paar Meilensteine einbaut des Innehaltens, bevor man hier sich zum nächsten Schritt entschließt. Das ist eine wichtige Sache, denn die chirurgischen oder hormonellen Änderungen, die sind in der Regel dann nicht alles, aber manches ist irreversibel und da muss man sich schon Gedanken machen und sollte auch durchaus auf Konsequenzen hingewiesen werden, die man in diesen Momenten, wo man nur an eine einzige Sache denkt, so völlig ausblendet.
Wobei ich ja auch sagen muss, wir reden über hier speziell Transitionen. Es gibt ja aber auch noch mehr Möglichkeiten. Wir haben ja die Regelungen, dass wir mittlerweile drei positive Geschlechtsmarker angeben können, männlich, weiblich, divers, oder keine Angabe machen zu können. Und dieses rechtliche Neutrum, dass wir irgendwie von einer empfundenen Intersexualität sprechen bei nicht-binären Menschen, ist ja auch ganz schräg. Und deshalb finde ich, wir müssen dem Prozess selber, was Namen angeht, diskriminierungsfrei gestalten. Ich weiß und ich merke ich habe diese Woche, und wir haben Dienstag schon zwei Anpassungen von Vornamen und Geschlecht gemacht für die Uni, wie wichtig es ist, den Personen ohne diesen Outing-Druck hier einfach zu studieren zu können, mit dem korrekten Namen angesprochen zu werden. Aber ich gebe dir recht, also gerade wenn es um medizinische Implikationen geht, hormonelle Behandlungen, Operationen, das ist etwas, was natürlich nie so einfach sein darf. Da braucht es immer vorher einen fachkundigen ärztlichen Rat.
Ich freue mich sehr, wenn ihr gerade auf dem Gebiet hier Studium fürs Arbeitsleben gilt das Gleiche, da so einen rationalen und strukturierten und helfenden Ansatz habt. Denn ich sag mal, mit einem Gericht schlägt man sich einmal rum, wenn man im Job nur Steine in den Weg gelegt bekommt. Oder an den Universitäten dann Zeugnisse oder Ähnliches partout noch auf den ursprünglichen Namen ausgestellt werden. Ich muss sagen, meine Krankenkasse, die hat auch keinen DGTI-Ausweis oder Ähnliches akzeptiert. Erst mit dem gerichtlichen Schreiben wurde da der Name umgestellt. Das hat mich allerdings jetzt nicht getroffen. Da sitzen halt Bürokraten, die versuchen erstmal ohnehin alles abzulehnen und Ähnliches. Halt unnötig, ne? Aber es ist unnötig, es ist Sand im Getriebe an der Stelle, ne?
Das ist zum Beispiel auch eine positive Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir können es noch nicht für die Beschäftigten machen, da weigert sich unsere Personalabteilung standhaft. Aber für die Studierenden zum Beispiel, da kommt dann häufig die Nachfrage von der Krankenkasse oder Familienkasse, warum passt denn der Name, den wir bei uns haben, nicht mehr mit dem Namen der Immatrikulationsbescheinigung zusammen? Und dann gibt's von uns einen Dreizeiler auf Briefkopf der Universität Leipzig, das und das ist bei uns passiert und bitte erkennen Sie es an, wir haben bisher noch nie Probleme gehabt.
Diese Diskrepanzen zwischen früherem Namen und neuem Namen, die verfolgen mich übrigens auch weiter. Die kriegt man auch aus manchen Systemen wie SAP nicht raus. Aber das ist ohnehin eine Illusion zu glauben. Manche sprechen ja auch von ihrem Dead Name. Man könnte die Vergangenheit, zumindest als erwachsener Mensch, komplett hinter sich lassen. Erstens, für mich persönlich will ich es gar nicht. Als Wissenschaftlerin habe ich publiziert und ich möchte auch an der Stelle durchaus, dass das zusammenpasst an der Stelle. Aber immer wieder holt mich die Vergangenheit ein an der Stelle und vor dem Hintergrund, warum soll ich einen Kampf führen und beispielsweise dann noch Menschen gegenüber verheimlichen, die sich mal nach meiner Jugend oder Kindheit fragen, wie es denn da früher so gelaufen ist. Übrigens noch an der Stelle eine Überraschung für mich. Ganz einfach ging das mit der Personenstands- und Nachnamensänderung bei der katholischen Kirche. Die nächsten Einladungen zu Pfarrgemeinderatswahlen oder Ähnliches, die gingen dann an Manuela Neuroth statt vorher an Markus Neuroth. War ich total überrascht. Ich
hätte gedacht, die Kirche,
da gibt's Schwierigkeiten.
Manuela, das ist ganz spannend. Ich könnte mit dir, glaube ich, noch einen halben Abend sprechen. Aber wir müssen in Anbetracht der Zeit langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir brauchen einen Fortsetzungspodcast. Aber wir haben ja noch eine Überraschungskategorie, die sich auch von der Redaktion ausgedacht wurde, heute wieder in einem liebevoll gestalteten Umschlag. Auch da weiß ich nicht, was drin ist. Schauen wir mal. Es ist eine bedruckte Moderationskarte. Achtung. Welche Ziele habt ihr euch für die Zukunft gesetzt, um die Situation von LSBTTIQ-Personen zu verbessern?
Ja, Da, auf die Frage habe ich gewartet, denn es ist mir ein ganz großes Anliegen, die sogenannten Blue-Collar-Kollegen, Kolleginnen stärker zu berücksichtigen. Also das ist ein denglischer Begriff, den sollte man gerade gegenüber diesen Personengruppen so nicht verwenden. Sprich, das sind zum Beispiel die, die keinen PC-Zugang haben, die im Blaumann arbeiten, die hier in den Kesseln, in den Werkstätten, in den Laboratorien, in den Praxen, beim Werkschutz, bei der Feuerwehr, im Tagebau und ich weiß nicht wo. Das sind Tausende. Und wenn man sich mal die typische Aktivistenszene anguckt, da sind die kaum vertreten. Und wenn man sich Verbände anschaut, die LGBTIQ-Menschen vertreten, und die klagen dann oft drüber, wir haben irgendwie keinen Zugang zu denen. Und auch Betriebsräte, ganz was Schwieriges. Mhm. Dann kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung, das muss nicht sein. Überprüft mal die Sprache, in der ihr mit den Menschen sprecht, die ihr erreichen wollt. Und das ist mir bei unserem Anliegen eine ganz wichtige Sache. Je nach Zielgruppe, ich versuche ja immer, mich in die anderen Menschen hinein zu versetzen, muss ich eine andere Sprache wählen. Und wenn ich mit Denglisch in Anführungsstrichen oder zu viel an sonstigen Begriffen oder auch mit überzogenem Gendern in einer Betriebsratssitzung auftrete und unser Anliegen versuche rüberzubringen, dann kriege ich sofort Widerstand. Wenn ich aber sage, da sind ehrliche Menschen, da sind kantige Menschen, die sind sehr direkt, die sagen dir direkt, was dir nicht passt, finde ich das klasse. Denn das sind dann die Menschen, wo man merkt, ob man wirklich rüberkommt und die nicht nur aus Höflichkeit nett nicken und das war's dann. Und da versuche ich im Moment mit anderen Industrieunternehmen zusammen, die alle auch solche Netzwerke haben, die meisten sind oft gerade bei technischen und technisch ausgerichteten Unternehmen erst im Aufbau, mich auszutauschen. Wir sind eigentlich alle da der gleichen Meinung. Wir haben eine Chance. Wir sehen die Notwendigkeit, da was zu tun und wir haben eine Chance. Wir gehen bei uns beispielsweise mit der Diversity-Vertreterin und in der RWE Power, wo die Kraftwerke, Tagebaue, Werkstätten sind, sprechen wir jetzt eher bewusst von Vielfalt und Inklusion. Denn ansonsten kommt als erstes Wort Diversity, was soll das heißen? Mhm. Und da gehen wir so zu den Betriebsräten hin, stellen erst das allgemeine Vielfalt- und Inklusionskonzept bei uns vor und dann kommen wir konkret auf unser Netzwerk. Und jedes Mal, wenn es dann persönlich wird und dann lasse ich genau Fragen zu, wie du sie mir auch gestellt hast. Natürlich werden sie das viel weniger, so viel Zeit hat man da auch nicht. Dann merkt man, kann man die Menschen erreichen. Und ganz wichtig bei sowas, nicht belehrend auftreten. Kritik gerne zur Kenntnis nehmen, denn ich muss sagen, ich habe lieber Kritiker, wo ich die Kritiken nachvollziehen kann, mit denen kann ich mich einigen, als Fundamentalisten, die eine bestimmte Ideologie durchsetzen wollen. Und insofern freue ich mich über diese direkten Rückmeldungen.
Genau, in beide Richtungen. Deshalb setze ich mich zum Thema Gendern auch mit konservativen Menschen auf Podien und diskutiere mit unserem Ministerpräsidenten, der jetzt nicht für seine progressive Art ist, das Thema Gendern an Hochschulen. Aber auch da haben wir sehr gute sozusagen Ergebnisse erzielt, weil ich bin da, glaube, da sind wir sehr ähnlich. Also ich bin ein Freund des Genderns, ich lasse es mir nicht verbieten, aber ich belehre die Leute nicht, sondern wenn mich jemand fragt, ja, ich werde meiner Oma mit 79 Jahren jetzt nicht erklären, dass sie jetzt aber gendern muss, sondern Oma fragt mich dann, warum mir das wichtig ist. Ich erkläre ihr das und das lässt sie dann so stehen und das ist vollkommen in Ordnung.
Gibt die schöne Redensart, die ist ja schon ziemlich alt, jeden so reden lassen, wie der Schnabel gewachsen ist. Und da kommt auch ehrlich was rüber.
Genau. Und welche Ziele habe ich, also hätte ich mir jetzt gesetzt für die Zukunft, um die Situation zu verbessern? Ich, ganz klar, ich möchte, dass wir zeitnah einen Prozess auch für die Beschäftigten haben. Das ist super wichtig. Wir haben auch Beschäftigte, die Personenstandsänderung, Geschlechtsanpassung vornehmen werden. Da brauchen wir einen Prozess. Das ist ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir da auch als Universität von den positiven Erfahrungen, die wir mit Studierenden gemacht haben, dass es nämlich nicht passiert, dass die dann alle halben Jahre ihren Namen ändern oder anpassen, auch für die Beschäftigten profitieren können. Letzte Frage, wo bedarf es eurer Meinung nach am dringlichsten einer Veränderung bezüglich der Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen?
Sagen wir so, ich sehe an zwei Stellen Bedarf. Das eine ist, das, was man sich im Laufe der Zeit erkämpft hat, ist nicht stabil und selbstverständlich. Da müssen wir darauf achten, dass das auch so bleibt. Und unser Thema präsent halten, ich zitiere hier, weil ich das schon mehrmals gehört habe, ohne zu nerven und zu belehren. Das ist jetzt die Kunst, die da gefragt ist. Aber die Entwicklung außerhalb von Europas, die macht mir an vielen Stellen Sorgen. Und da kann ich nur sagen, da muss man dann einfach politisch offen mit umgehen an der Stelle und da das Kunststück hinbekommen, auch den anderen Ländern nicht so sehr das Gefühl zu geben, dass man sie belehrt und ihnen irgendein westliches Modell der Toleranz und Vielfalt überstülpen will, sondern warum wir alle etwas davon haben, wenn jeder, jede so sein kann, wie sie will. Das ist übrigens auch ein Punkt, der bei den Betriebsräten meistens dann rüberkommt, weil ich glaube, inzwischen alle verstanden haben, wie wichtig es ist, Vielfalt zuzulassen und dass jeder sich ohne Angst so geben darf, wie er oder sie ist.
Daran kann ich mich sozusagen nur anschließen. Ich glaube, ich möchte nicht sagen, dass in Deutschland oder im westlichen Europa alles super ist für queere Menschen. Gerade wenn wir uns angucken, wie die Wahlergebnisse von rechtslastig konservativen Parteien sind, kann man schon Angst kriegen. Wobei ich grundsätzlich kein ängstlicher Mensch bin, was das angeht. Von daher bin ich sehr davon dafür, dass man auch Dinge in der Verfassung verankert. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt auch. Aber mehr Angst habe ich tatsächlich für die Menschen in Osteuropa oder in Afrika, wo Menschen nicht wegen ihrer Selbstgewählten, wie wir das ja heute häufig auch diskutiert haben, sondern wegen ihrer sexuellen Identität, wegen ihrer vermeintlichen Andersartigkeit oder, du hast den Begriff der Perversion geprägt, gesteinigt oder geschlagen, umgebracht werden. Das ist etwas, wo man auch als Deutschland, glaube ich, nicht wegschauen darf, wo man sich auch engagieren muss. Und vielleicht nicht ganz so weit weg, aber was auch ganz spannend ist, glaube ich, vor allen Dingen, weil du das vorhin auch nochmal angesprochen hast, komme ich da drauf. Queere Menschen in der katholischen Kirche oder in den christlichen Kirchen. Wir in Sachsen müssen gar nicht so auf die katholischen Kirchen schauen. Unsere sächsische Landeskirche, die evangelische Landeskirche, ist auch sehr, sehr konservativ. Da gibt es den Bibelbelt im Erzgebirge. Auch da kann man noch ein bisschen für Vielfalt und Wertschätzung werben. Denn ich glaube, um es theologisch zu sagen, die Erkenntnis, dass Transpersonen, dass queere Menschen auch Kinder Gottes sind und Gott sie genauso liebt wie die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft. Das kann man bei einigen, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe selber auch in der evangelischen Kirche schon mal vorgetragen und die Menschen sehen danach die Thematik Transgender anders als vorher. Ja. Sie haben gesagt, jetzt hat die Thematik mal ein Gesicht bekommen und ich zitiere auch mal aus einer ganz anderen Ecke meinen Endokrinologen, der sagte zu seinem Kollegen, wollte auch etwas über meine Geschichte hören, wenn man solche Menschen kennenlernt, ändert sich die ganze Einstellung dazu. Und die Ablehnung und die Skepsis hat ganz viel damit zu tun, dass es zu wenig geoutete Vorbilder gibt, mit denen sich andere Menschen auch identifizieren können. Und da möchten wir einfach mal einen Beitrag zu leisten, mit dem Thema so offen umgehen, dass unser Thema irgendwann nur noch unaufgeregt normal ist, vielleicht irgendwann sogar mal gar keinen mehr interessiert.
Ich glaube ja, dass ich das nicht mehr erleben werde, aber wir arbeiten dran, dass es uns vielleicht gelingt. Liebe Manuela, es war ein unglaublich tolles Gespräch mit dir. Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du uns die Einblicke auch gewährt hast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, ihr kennt das Ganze. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts und überall dort, wo man uns bewerten kann. Folgt uns bei Instagram, gebt uns ein Like bei YouTube. Und wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt uns denjenigen Leuten, die ihr eben nicht mögt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, traditionell unkonventionell, euer Lieblings-Diversity-Podcast.